Auch an die Zukommenden auf der rechten Seite, also von uns gesehen auf der rechten Seite, für euch gesehen auf der linken Seite, sind noch Plätze frei. Auch hier vorne sind wenige Plätze frei, um fast den Moderator des nächsten Vortrages anfassen zu können, den ich wahrscheinlich jetzt nicht dem Fachpublikum vorstellen muss. Ich freue mich selber auch, dass er hier ist und über die Präsentation. Also Per Heinlein, viel Spaß.
Schönen herzlichen Dank. Ich grüße euch und ihr leidet wahrscheinlich, hallo, viele bekannte Gesichter, immer ein bisschen mit mir, weil dieser Vortrag ist immer der Vortrag, der auf Diät gesetzt wird, weil wir das Mittagessen verpassen. Aber vielleicht habt ihr auch gerade noch ganz schnell euch irgendwas reingepfiffen. Ansonsten hoffe ich, dass mein Magen gleich nicht so laut grummelt. Ich habe euch was mitgebracht und ich muss gestehen, ich habe einen echt freudschen Fehler gemacht. Als ich den Vortragstitel eingereicht habe, habe ich geschrieben, Outbound Spam Management. Und im Nachhinein kam mir so, okay, das ist jetzt ein bisschen gefährlich für dich. Ich habe den Titel geändert, aber hat es nicht mehr. Nein, also es ging tatsächlich ursprünglich mal um das Managen von Spam. Das kommt ganz hinten raus, das werden wir nicht drum rumkommen. Aber ich habe auch ganz viele Ideen mitgebracht und extra für euch recherchiert und ein paar Leute getroffen zum Thema Outbound Spam Prevention. Und ja, das kam mit einer Leidensgeschichte, die ich euch gleich mal vorstellen möchte. Kurz zu uns, die uns nicht kennen, in aller Kürze, Heinlein Support. Wir haben diese große orangene Wand hier und freuen uns wie immer auf der besten Linux-Tag, den es in Deutschland gibt oder in Europa gibt, sein zu können, der wirklich wie immer super perfekt organisiert ist. Das wissen die Verantwortlichen auch. Ich hoffe, ihr wisst auch alle zu wissen, zu würdigen, was da hinter den Kulissen alles gewuppt wird, damit wir uns hier jedes Jahr in dieses wundervolle gemachte Nest setzen können. Und das Spezialgebiet von uns ist neben Akademie, Training, Consulting, vor allem natürlich das Mailgeschäft. Manche kennen vielleicht unsere Mailvorträge, die wir dazu haben, Postix-Buch, Tafgott-Buch und so weiter. Das heißt, wir betreuen sehr viele Provider, sind traditionell irgendwie im Postix-Bereich unterwegs und nicht unbedingt mit kommerziellen Produkten, aber haben als solches durchaus bei sehr vielen Mailsachen in Deutschland unsere Finger im Spiel. Wir betreiben seit 2-3 Jahren unter anderem auch einen eigenen Mail-Provider, einen weiteren neuen Mailbox.org, den vielleicht einige kennen. Das soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein, aber es ist die Leidensgeschichte von Mailbox.org, die ich euch heute mitgebracht habe. Insofern werden wir die etwas mitbringen müssen. Und ja, darum ganz kurz die Frage, wer ist eigentlich Mailbox? Und das ist eine Frage, die habe ich mir so tatsächlich noch nie gestellt, bis vor 2 Tagen tatsächlich diese Frage uns per E-Mail erreichte. Ich weiß nicht, ob das hinten richtig zu lesen ist. Ich habe in der letzten Zeit diverse Male einen Anruf von Mailbox 0179-300-000-333 bekommen. Ist das Ihre Nummer? Ich kenne diese Nummer nicht und wäre über eine Klärung dankbar. Die, die jetzt lachen, haben offensichtlich ein O2-Handy. Das ist der Anrufbeantworter von O2, der über eingegangene Nachrichten informiert und mit Mailbox auf der SIM-Karte vordefiniert ist. Ich muss gestehen, dieses Unternehmen sind wir tatsächlich nicht. Nein. Wir haben dann schon überlegt, von wegen, rufen Sie an, löschen Sie, weisen Sie alles ab. Wie soll man das jemandem erklären, der einen das fragt? Ich weiß gar nicht, was der Support daraus gemacht hat tatsächlich. Aber wie viel Aufwand Leute treiben, das extra zu recherchieren, was das sein könnte. Das ist schön. Also, das Problem von Mailbox.org oder von diesen ganzen Freemail-Providern ist ja nur ein stellvertretendes Bild. Ist natürlich, dass wir zum Beispiel eine vollständig anonyme Nutzung haben, dass man in einem Prepaid-Modell ist oder sogar werbefinanziert, umsonst arbeitet. Also man kennt seine Nutzer natürlich irgendwie gar nicht. Das heißt, selbst wenn Bezahlung stattfindet, kann die über PayPal und Bitcoin und so weiter stattfinden. Und was bei uns nochmal so ein kleines besonderes Dilemma ist, wir machen halt natürlich durch die Bank kein User-Tracking. Das heißt auch so Spionagesachen, wer ist das, ist der gut, ist der böse, der Junge, der da jetzt gerade Mails über uns verschickt. Das ist natürlich dann auch schwieriger, je weniger Daten man über diese Sachen hat. Und das Problem ist halt, dass wir natürlich auch Test-Accounts haben, wo die Leute das ausprobieren wollen. Die sind schon stark limitiert. Wenn man diese auf 10 bis 20 ausgehende E-Mails am Tag limitiert, dann gibt es schon User-Beschwerden. Ich bin nicht Kunde geworden, weil man kann ja nur 10 Mails am Tag verschicken. Das ist dann auch schwierig. Wie erklärt man denen das, wenn sie wieder weg sind? Wenn man zu viel erlaubt, dann haben wir vielleicht Probleme. Und das führte uns tatsächlich zu einem Problem, was ich so damals nicht habe vorhergesehen habe. Wie sehr diese Spammer da wirklich mit großem Engagement zum Spam öffnen. Also wir haben natürlich schon immer Spam versandt über Botnetze, die haben das viel selber verschickt, die hatten Bulletproof-Server, das hatten vor ein paar Jahren, hatten wir das hier auch schon. Es gibt natürlich auch immer mal wieder so gehackte Accounts, aber das hat massiv zugenommen die letzten 1,5 Jahre und auch seit einem Dreivierteljahr haben wir wirklich eine andere Art von Spam auf allen Providern, die wir filtern, die wir betreuen, sehen wir das, eine andere Art von Spam. Und die machen wirklich automatisiert massenhaft Accounts auf. Das heißt, auch wenn man da Captchas davor packt, die überleben diese Captchas mittlerweile. Ich meine, nicht erst seit 2 Tagen. Ihr habt vielleicht die Meldung gelesen, dass irgendjemand ganz findig, wenn man so einen Google-Capture hat, wenn man auf das Audio-Symbol klickt, dann kriegt man einen Audiotext vorgelesen. Und wenn man das an die Voice-to-Text-Erkennung von Google zurückpipet, dann gibt die einen Text und das funktioniert super nach heise Meldung. Aber wir haben auch wirklich festgestellt, die normalen Captchas wurden auch überlebt, wo wir irgendwann auch zum Schluss gekommen sind, ja gut, da sitzen dann halt wirklich bezahlte Leute, die einfach per Hand lösen. Ne, also für das, was man anschließend erreichen kann, wenn man registrierte, seriöse Mail-Accounts hat und damit Unfug treiben kann, kann man sich wirklich auch hinsetzen und diese Captchas lösen oder einfach gegen Bezahlung lösen lassen. Gab es ja auch früher schon vor ein paar Jahren, ne, dass man, die haben Kinderbetriebe beim Mittagessen, die haben Pornoseiten angeboten und haben dann weggefilterte Google-Captchas, die sie von der anderen Seite abgezogen haben, live eingeblendet, haben die Leute die lösen lassen, dann haben sie umsonst Pornos sehen können und haben dann die Lösung bei der Originalseite zurück eingespeist und haben sich da als Proxy. Also es gibt viele Wege, mit denen man wirklich billig oder auch gegen Bezahlung irgendwo billig Captchas überlesen. Das war also nicht die Antwort, wie man verhindert, dass die Leute eben diese Accounts aufmachen. Und wir haben wirklich Leute getrackt und gesehen, die haben 3 Tage lang im Pi mal Daumen 15 Sekunden Takt Accounts aufgemacht. Und das waren aber auch nicht mathematisch 15 Sekunden mal 11 mal 17. Also wir sind wirklich zum Schluss gekommen, da löst das jemand 3 Tage lang per Hand. Vielleicht war es auch ein Random in einer Zeitschleife, aber wir hatten wirklich den Eindruck, dass das klicken die wirklich durch. Und da haben wir natürlich 3 Tage lang nicht tatenlos zugeguckt, sondern wir haben die alle gesammelt und haben die dann immer mit 10 Minuten Verspätung wieder gelöscht. Nicht sofort, sonst wäre es so auffällig gewesen, aber irgendwann nach 3 Tagen hat er gemerkt, dass er ins Nichts investiert hat. Aber das ist natürlich auch wie nervig, da reaktiv immer hinterher zu machen und so weiter. Und selbst wenn man das irgendwie auf 10 Accounts, auf 10 Mails am Tag limitiert und wie gesagt, okay, du musst ja den Account mal bezahlen, Barzahlung per Post oder Überweisung oder PayPal oder Bitcoin. Natürlich haben die geklaute Bankdaten, ja, das kennen wir alle, da geht es ja nur um wenige Euronen, da ist es fast schade drum, so einen geklauten Bankaccount dafür benutzen zu können, aber geklautes PayPal gibt es jede Menge auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Und was wir sogar festgestellt haben, ist, die Spammer bezahlen sogar, ganz ehrlich, mit ihrem eigenen PayPal. Da dachte ich anfangs, geil, weil, okay, der verschickt Spam, ich werde bezahlt, ich sorge dafür, dass das Spam am Ende nicht rausgeht, kassiere das Geld, damit können wir wunderbar leben. Die Quittung kam alle, das haben wir am Anfang wirklich beobachten können, und dann kam eigentlich 6 Wochen später kam die Quittung, als nämlich PayPal auf einmal diese Zahlungen stornierte. Da das eine elektronische Dienstleistung ist, gibt es für uns Anbieter keinen Käuferschutz, weil wir ja nie eine Ware losgeschickt haben. Wir haben dann irgendwann die Idee gehabt, gut, wir schicken das Passwort per Post zu als Ware, aber das ist ja anonym, an wen, aber das war schwierig. Und wie stornieren die das? Voll gemein, muss ich sagen. Die zahlen mit einer geklauten Kreditkarte. Das heißt, 4 Wochen später kommt da bei dem ursprünglichen beklauten Inhaber die Kreditkartenabrechnung an. Der storniert das. Das heißt, Visa entzieht PayPal die Bezahlung. Das ist also gar nicht eine Sache von PayPal, sondern die kriegen unterm Hintern das Geld wieder weggenommen und stornieren das dann nach 6 Wochen von uns. Und das haben wir massenhaft. Und das Problem ist, jedes Mal entstehen 10 Euro Stornogebühren. Wir zahlen im Monat weit über 1000 Euro für Kreditkarten-PayPal-Stornos. Das ist echt eklig. Und PayPal weiß, wer mit Kreditkarte bezahlt. Also wo das überhaupt nur möglich ist, wenn das mit Bankeinzug gedeckt ist, dann gäbe es das Problem nicht. Aber das geben sie an die Empfänger nicht raus. Und wir haben schon oft mit denen diskutiert, dass wir nur PayPal-Zahlungen von Nicht-Kreditkarten-Accounts zulassen wollen. Das könnten sie, aber machen sie irgendwie nicht. Also auch das ist für uns natürlich total eklig, wenn wir ein Spam-freundlicher Provider sind oder da viel ausgenutzt werden. Wir zahlen, da kann man jemanden richtig ruinieren. Ne? Zahlt mal irgendwie 1000 Mal was, storniert das mal, macht 10.000 Tacken. Das ist weit mehr Geld, als man jemals verdient hat in diesen 4 Wochen mit diesem 1 Euro. Also das ist wirklich eklig und ist ein Problem, was wir noch lösen müssen. Vielleicht sperren wir auch demnächst PayPal, das kann durchaus sein. Was ist in den letzten Jahren passiert? Habe ich schon kurz gesagt, wir hatten früher viel diesen klassischen Botnetz-Versand. Den konnte man einfach und schön filtern. Die stehen auf Sperrlisten, die haben bestimmte Verhaltensweisen, Graylisting, RBL, Policy Evade, das hatten wir ja schon oft genug hier. Mit denen konnte man super umgehen. Inbound-Spam-Filterung war da auch gar nicht mehr so das große Problem, das war sehr erfolgreich. Wir haben aber auch gesehen, dass die Spammer in den letzten Jahren zunehmend zu den gehackten Accounts zurückgekehrt sind, so ein bisschen back to the roots ist das für mich. Ja. In den 90er Jahren hat man ja auch die ersten Yahoo-Accounts gehackt und dann über ein Virus das Outlook des Nutzers genutzt, um darüber makroviren-infizierte Word-Dokumente zu verschicken. Kommt alles wieder, die Mode, auch die IT. Und das Problem, da, was wir da natürlich haben, inbound wie outbound, ist, dass natürlich Mail-Server, die total clean sind, die auch eine gute Reputation über Jahre haben, plötzlich innerhalb von Minuten natürlich zu Spam-Schleudern mutieren. Ja, weil da plötzlich 1, 2, 3 gehackte Accounts sind oder gerne auch ein paar Dutzend, die dann am Stück gleichzeitig ausgenutzt werden. Da weiß man gar nicht, was man zuerst filtern und verhauen soll, wenn man das so eine ganze Welle von einem Spammer kriegt, der das sammelt und dann gleichzeitig mit einem losschlägt. Und das Problem ist natürlich auch, das sind nicht nur fremde Mail-Server, die dann relativ schnell auf den Sperrlisten stehen. Das fällt ja auf. Das sind vor allem auch die eigenen Mail-Server, die dann relativ schnell auf den Sperrlisten stehen. Und an der Stelle wird es dann wirklich ungemütlich oder auch unternehmenskritisch. Das heißt, wir sehen, dass solche gehackten Accounts durch Botnetze ausgenutzt werden, die wirklich aus allen IP-Adressen quer durch die Weltgeschichte, durch vireninfizierte Windows-PCs, einfach dann Spam versenden. Jede IP-Adresse versendet irgendwie ihre 5, 6, 7 oder 8 Nachrichten und dann ist auch gut, aber das halt von 1000 Adressen gleichzeitig mit den Zugangsdaten des gehackten Accounts oder des geklauten, des weggefischten Accounts. Wir sehen durchaus auch, dass das einzelne IP-Adressen sind, also teilweise sehen wir Dial-Up-IP-Adressen von irgendwo, wo wir sagen, das ist vermutlich sogar die IP-Adresse dieses Spammers gerade irgendwo auf der Welt. Die wechselt alle 24 Stunden mal und der hat sich irgendwo sauber eingewählt, aber was willst du machen? Und wir sehen natürlich auch Webmailer-Zugriffe, dass das irgendwie HTTP-Requests sind gegen Roundtube und Konsorten, was natürlich so ein bisschen gemein ist, weil die Mails, die später generiert werden, dann nicht unbedingt die Client-IP-Adresse mehr im Header tragen, wenn man da nicht aufpasst und dann kann man das schwer nachvollziehen. Aber wir sehen halt einfach, das sind Accounts, vielleicht auch normale Nutzer, die das natürlich bezahlt haben und auf einmal kriegen die Spam-Wellen. Das heißt, so ein Outbound-Spam-Versand, den empfinde ich heute als wesentlich unternehmenskritischer als tatsächlich den Inbound-Spam-Empfang sozusagen. Weil den kriegt man, wie gesagt, hin, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Man kriegt seit 6 Monaten, 8 Monaten, ist es schwieriger, aber grundsätzlich sehr gut spamfreie Postfächer hin und den Rest kann man aussitzen und überleben. Aber Outbound-Spam ist wirklich für uns zu dem Hauptproblem geworden und das sehen wir auch bei unseren Kunden, auch viel bei den Universitäten, die da sehr gezielt angegangen werden. Denn natürlich, da sind die auch mal ein bisschen doof, die geben auch immer gleich Vollgas, belasten die Ressourcen, das heißt, wenn man dann sehr gutes Monitoring hat, so Füllstände in der Queues, Anzahl Deferred Mails pro Zeiteinheiten oder Anzahl der gebounced Mails pro Zeiteinheiten, die sowas auslöst, dann kriegt man das natürlich schon relativ schnell auch mit, dass da irgendjemand aktiv ist, aber die leben entweder immer in anderen Zeitzonen oder machen es natürlich auch nicht unabsichtlich Freitag 23 Uhr. Das heißt, wie oft wir da Freitagnacht 1, 2 Uhr irgendwelche doofen Queue-Alarme haben, um die man sich dann nachts kümmern muss, das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Die bringen natürlich unsere Mail-Gateways auf die Sperrlisten und das ist natürlich total unternehmenskritisch, weil in dem Moment sitzen irgendwie ein paar 10.000 oder 100.000 Nutzer auf dem Trocknen. Wer auf den guten Sperrlisten draufsteht, kriegt 60-70% seiner Mails nicht mehr los. Das ist de facto ein Denial of Service, wenn man das so will. Und das trifft natürlich dann nicht nur den Account, der da irgendwie nachlässig war, sondern natürlich alle Nutzer. Und das kann man auf Dauer irgendwann auch nicht mal allen Nutzern erklären, dass man seit Tagen eigentlich nicht mehr richtig Mails verschicken kann. Hat also tatsächlich echt einen messbaren finanziellen Impact. Wenn man da nicht aufpasst, dann gehen die Kunden halt, die Nutzer halt zu einem anderen Provider. Und das ist auch also nichts mehr, wo man irgendwie tolerieren kann, sondern wo es einfach wirklich ans Eingemachte geht. Rechts verliert man das Geld der kündigenden Kunden, links zahlt man die PayPal-Stornokosten. Also wer nicht weiß, wohin mit seinem Geld, ich habe da noch diverse Ideen. Ja, das ist also echt nicht schön. Es sorgt natürlich auch dafür, dass die Outbound-IPs von dem Provider oder auch vom Unternehmen, von der Uni, das betrifft ja alle, natürlich eine schlechte Reputation kriegen. Ich stelle die hinten raus gleich mal vor, solche Reputationssysteme. Das heißt, auch die Mails, die wir dann an andere Provider verschicken, landen dort natürlich bevorzugt in der Spam-Quarantäne oder im Verdachtsfolder oder werden markiert, kommen also de facto nicht mehr an. Das ist schon doof für Privatkunden, aber spätestens, wenn man Businesskunden hostet, die dann Newsletter versenden und dann auch tracken, dass die eben bei Outlook nicht mehr richtig ankommen, ist das natürlich für die ein totaler Kündigungsgrund und so weiter. Also nicht nur, dass das eben verantwortungslos ist, ja, das ist auch ein echtes Problem oder andersrum, das ist für mich eigentlich heute so das größte Problem, mit dem wir uns da so beschäftigen müssen. Alles andere ist Pipifax und dafür gibt es fertige Kochrezepte. Das heißt, die Bedrohung davon, die kommt eigentlich von innen und ich habe da irgendwie immer so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, es ist drastisch, aber so fühlt man sich dann, wenn man das über 3, 4 Wochen hinweg macht. Aus dem unscheinbaren Nichts kommt dann plötzlich die Bedrohung und darum müssen wir uns Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Ich gehe davon aus, wenn Sie hier sitzen, sind Sie vielleicht auch Postmaster oder haben das vielleicht auch diverse Sachen, wo Sie gar nicht wissen, wer jetzt schon wieder auf eine Phishing-Attacke reingefallen ist und verhauen möchte und vielleicht finden Sie da ein paar schöne Anregungen oder Ideen heute oder ihr. Ja, wie können wir uns gegen Phishing-Attacken wehren? Weil das ist natürlich eins der zentralen Einfallstore, die wir da haben. Das gilt das gute alte Sesamstraßenprinzip. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Also wenn du Zugangsdaten zu Kontodaten haben möchtest, egal ob Bank oder E-Mail, du musst die Leute halt einfach nur fragen. Ihr kennt diese Phishing-Mails, es funktioniert. Super, es sind vielleicht immer nur 3, 4, 5, 6 von 1000 Adressen, aber das reicht ja völlig aus. Es gab auch diese super schöne Idee von Extra 3, glaube ich mal, die in der Fußgängerzone Leuten nach der PIN gefragt haben, nach dem Motto, dann nehmen wir die für sie in Verwahrung, und damit sie keiner klauen kann. Ich weiß nicht, wie viele Leute sie gefilmt haben, aber sie hatten Dutzend Leute, die ihnen die PIN von der EC-Karte diktiert haben, damit die auf den Zettel in den Tresor kommt. Also, da gibt's jede Menge Sachen, und ihr wisst genau, irgendwelche gibt's immer. Eingehender Spam-Schutz hilft natürlich, klar, aber das muss ich keinem erzählen, den haben wir sowieso, aber je besser man da ist, umso weniger Stress hat man natürlich. Natürlich helfen auch eingehende Spam-Traps. In dem Moment, wo ich die Phishing-Aktionen, die ja sehr gezielt mittlerweile gegen meine eigenen Nutzer stattfindet, kenne, also den Text kenne, kann ich natürlich auch Filterregeln machen. Das heißt, man kann vielleicht durchaus eine ganze Menge Kraft investieren, auch mal irgendwie 50 Spam-Trap-Adressen auch zu verbreiten, auf die Webseiten zu packen, in Unsubscribe-Links einfach mal anzugeben, damit da möglichst viel Spam ankommt und man das eben dann auch auswertet und sieht, was die eigenen Nutzer dort kriegen. Es ist sehr selten, dass die Leute direkt an den Postmaster schicken. Das ist evolutionär nicht so gut für die Spammer. Aber wenn man sich einfach User-Accounts macht oder aufmerksame User hat, die das dann redirecten und bouncen, dann ist man natürlich tatsächlich relativ gut informiert und sollte das eben auch auswerten. Und ansonsten hilft einfach, in dem Moment, wo das eine Phishing-Attacke ist, die ja dann in meinem Namen mit Text, der sich auf meine Marke irgendwie bezieht oder der gegen meine Nutzer ist, bei Universitäten gerne mit Logo und Signatur der Uni, also wirklich gezielt auf diese Nutzergruppe abgestimmt ist der Inhalt, da gilt halt einfach Feuerwehr. Ne? Jede Minute zählt. Ihr könnt ausrechnen, alle 10 Minuten klickt irgendjemand auf den Link, alle 10 Minuten habt ihr irgendwie ein gehacktes Postfach mehr. Und da haben wir manchmal auch im Team so ein bisschen Diskussionen, wenn ich dann unleidlich werde, wenn es mal eine halbe Stunde zu lange dauert. Aber man kann auch sagen, jede halbe Stunde, die man vorne gebummelt hat, zahlt man hinten 4 Stunden mit Incident Management obendrauf. Insofern, wer faul ist, ist schnell. Ja. Frage kurz nochmal mit dem Mikrofon für alle. Wie ist das mit IPv6? Ich kann ja jeder E-Mail eine eigene Absender-IP-Adresse geben. Ja. Das funktioniert in der Praxis nicht gut. Ich habe es nicht probiert, aber es wird nicht funktionieren. Punkt 1, weil ich sowas wie Graylisting habe. Punkt 2, natürlich, weil die großen Provider tracken, und wenn ich plötzlich ein komplettes *64 im IPv6 habe, was mit einzelnen Mails hochpoppt, dann werden das Google und AOL genauso machen. Die werden das, die konsolidieren natürlich auch Messwerte, also die tracken die Reputation pro IP, aber auch mit Nachbar-IPs und pro Network. Und wenn zu viel pro Network ist, dann wird auch aufs komplette Netzwerk natürlich die Reputation hochgerechnet. Das wird nicht funktionieren, und das andere ist, man macht sich damit natürlich auch irgendwann Domainfilter kaputt. Ja? Also wenn ich komisches Verhalten zeige mit meinen Absender-Domains, dann wird irgendwann natürlich auch die Sender-Domain eine schlechte Reputation kriegen, auch wenn die natürlich fälschbar ist, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber du wirst da keinen Erfolg haben. Und das wäre dann allerdings auch tatsächlich das, was wir unter dem Vortragstitel Spam Management zusammenfassen würden, weil es natürlich gar nichts verhindert. Ja. Also das ist ein Wettlauf gegen die Zeit, und ich meine, da können wir auch noch besser werden bei uns, aber es gibt da tatsächlich, da bin ich schmerz- und herzlos, da lösche ich Mails aus den Inboxen raus. Das ist echt eine Schutzmaßnahme. Kann man jetzt drüber streiten, darf der das und so weiter? Ja, kann man den Streit führe ich gerne. Ich mache es tatsächlich einfach. Ich kann das, denke ich, auch ganz gut begründen, weil es da wirklich auch um Malware-Infektionen und Impressum, Krypto-Trojaner, Krypto-Locker und geht, wofür ich die Nutzer ja am Ende des Tages auch schütze. Also wirklich Gefahrenabwehr auch nicht nur für mich, sondern auch für den Nutzer, dem ich das dann rausfilter. Ja, vielleicht muss ein Helpdesk auch einfach klare Anweisungen haben, dass es relativ schnell über den Betreff oder über die Message-ID, das haben wir auch sehr viel festgestellt, dass sie vielleicht dieselbe Message-ID alle haben, also über irgendein gemeinsames Kriterium einfach das machen. Für die Nicht-DAFCOD-Administratoren unter uns, das hier ist einfach mal so als Listing, das DAFCOD-Kommando, mit dem wir halt die Mails von alle Nutzer all löschen, die eben in der Inbox liegen, die also auch nicht vom Nutzer selber schon verschoben worden sind und die zum Beispiel auf dem bestimmten Subject Quota Exceeded, Mailbox Warning, Account, iCloud Warning, wie die alle so heißen, dann parsen. Das ist natürlich rein reaktiv, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, das ist keine gute, dauerhafte Lösung. Aber wenn man mal so die ersten 3, 4 Complaints dann auch im Helpdesk hat und das mal macht und man stellt fest, okay, wir haben ja 1200 solcher Teile gelöscht, dann kann man sich ausrechnen, okay, wir haben gerade eine ganze 2 Wochen Ferien gewonnen, wo wir auch ins Schwimmbad fahren können, statt einzelnen RBL-Blacklistings, Austragungslinks anzuklicken oder sowas. Ja. Was natürlich auch dazu helfen kann, ist, gerade wenn es auf entfernte OLTs geht, wenn man da schnelle Mechanismen hat, um die OLTs, in denen die Leute ja auf die Leute umgelenkt werden, wo sie ihr Passwort eingeben sollen, einfach zum Beispiel outbound in der Firewall sperrt oder die IP-Adresse einfach schon. Ja, das sind ja auch irgendwelche gehackten Webseiten, wo innerhalb vom WordPress dann irgendwie so eine Landingpage irgendwie installiert worden ist. Das heißt auch natürlich, je besser ich informiert bin, was meine Nutzer gekriegt haben, umso kreativer kann ich werden. Und ich glaube, da sollte man ohne Skrupel alles nutzen, was man hat. Und am Ende werden es einem die Nutzer, die keinen Kryptolocker sich eingetreten haben, tatsächlich auch danken. Ja, auch Absenderadressen. Teilweise registrieren die sich ja ähnlich klingende Absenderadressen aus einer anderen Domain, dann vielleicht von Gmail oder sowas, ne? provider-support@gmail.com und so. Ich glaube, das kann man ganz kreativ durchaus einfach in die Hold Queue packen oder in die Defer Queue packen, dass man das dem Nutzer nicht mehr abnimmt und dann durchaus auch tracken, wer war das, und dann die Einzelgespräche mit denen führen. Im Firewall habe ich geschrieben, auch schön. Das Firewall, all. Ja, was natürlich eine super Idee ist, ja, und das sagen ja alle, signiert doch alle Mails mit PGP, dann wissen die Nutzer, dass es nicht von euch ist. Das funktioniert genau gar nicht, glaube ich. Weil die reagieren, also ja, irgendwie schon, ein paar Leute natürlich würden sich wundern, aber die kriegen englische Mails mit Rechtschreibfehlern auf Domains, die nicht dir gehören, und sie loggen sich trotzdem ein und geben ihren Nutzernamen, Passwort und Kreditkarten ein. Also das hat am Ende, glaube ich, nicht mehr um das mit PGP-Signaturen zu tun, sondern einfach nur mit, manche lernen nur durch Schmerzen. Das ist dann einfach so. Aber natürlich, klar, man sollte das machen, und wir signieren fast alles, mit ein paar kämpfen wir, glaube ich, auch noch. Wenn die so aus Ticketsystemen kommen, ist das ein bisschen eklig, aber natürlich. Man kann aber natürlich auch überlegen, ob man solche Support-Adressen von außen sperrt. Ich bin ja kein großer Freund davon, Adressen der eigenen Domain nicht im Empfang auch von außen zuzulassen, weil die über Weiterleitung und Mailinglisten von außen schon kommen können. Aber meine Support- oder Helpdesk-Adresse kann nicht irgendwie von GMX als Forwarding an mich zurückgeleitet werden oder sowas. Da glaube ich nicht dran. Also vielleicht sperrt man die auch. Was super funktioniert, sind so ganz einfache Body- und Header-Checks im Postfix zum Beispiel oder in anderen MTAs, die wirklich Text-Pattern einfach nur matchen. Wir haben eine ganze Zeit lang Spam-Mails gekriegt, die dann immer mit Your Provider-Name-Team unterschrieben worden sind. Also irgendwelche Unterschriften, Stile da, die wir halt einfach echt nicht benutzen. Ja, oder die haben eine Marke von uns, wo wir ein bisschen großen Kleinschreibungssachen, Besonderheiten drin haben und wo wir die immer so schreiben. Einfach ganz treu doof mit einem großen Anfangsbuchstaben und einem kleinen weitergeschrieben. Und dann kann man das natürlich schon durchaus einfach darüber sehr gut tracken. Der Inhalt war immer anders, aber die Grußformel am Ende, die war immer gleich. War total gut. Auch solche Sachen wie hier, das sollen Leerzeichen hier sein, also Backslash Leerzeichen als Beispiel, als Regex-Pattern. Ja, die haben ja dann zum Beispiel Realnamen, die sich dann auf den Support irgendwie beziehen. Helpdesk-Support ist der Realname, der angezeigt wird. Die Mailadresse ist natürlich eine andere. Umgekehrt kann ich ja dann aber auch zum Beispiel sowas filtern, dass ich irgendwelche Adressen, die mich als Absenderkennung haben oder versuchen, das vorzugaukeln im Realnamen und die nicht von normalen Personen stammen können, dass ich dem auch gleich bewerte und rausfilter. Und das ist natürlich ganz viel einzelne Drecksarbeit und ganz viel kreativer Flickflack und Tesafilm, aber ich muss sagen, in der Summe funktioniert es ganz gut. Ja, das haben wir auch gerade angefangen, haben wir am Anfang leider
ja,
bei dem
einen. Ja, kannst du die Frage nochmal wiederholen, so, für die Aufzeichnung?
Ja. Also Frage ist einfach, solche Helpdesk oder solche Role-Accounts in eine Subdomain irgendwie zu packen. Das haben wir damals bei unserem neuen Provider verpeilt und verpasst. Das holen wir gerade ein bisschen nach. Haben die Unis und so weiter, aber dann auch teilweise ja sogar, wenn sie unter it-rechenzentrum@uni.de oder sowas laufen, dann haben die das vielleicht sogar. Solange die aber an Google-Adressen antworten, die in Radebrechen im Englisch nach einem Passwort gefragt hat, schwierig, es bringt nichts. Also es bringt irgendwas, aber nicht die Menge. Aber natürlich, es hilft. Alles, was Kleines hilft. Insofern, ja, wir sollten es machen. Wir arbeiten auch dran, haben das mal eingeführt, dass wir uns doch besser identifizieren können und nicht jemand einfach sagen kann, er gehört zum Team. Aber es ist ja erstaunlich, was die Leute anklicken. Also ihr kriegt es ja selber mit, was ihr so für Phishing-Attacken kriegt. Und es gibt ja mal eine ganz einfache Frage, warum schicken die Spammer und Fischer das? Weil es funktioniert. Ganz einfach. Ja, das ist die einzige Antwort. Irgendjemand macht's und es reicht. Ja, irgendeiner fällt immer drauf hinein, bei Unis vorzugsweise übrigens die Professoren und gar nicht mal die Studenten, die kennen das mittlerweile ganz gut. die junge Generation. Ja, das Problem ist, die Professoren, die arbeiten da und werden auch über Jahre da sein. Und naja, egal. Das ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt, wenn ich feststelle, okay, Lieschen Müller hat sich den Account gehackt oder Klaus Dieter verschickt jetzt auf einmal auffallend viele komische E-Mails. Bis gestern eine normale Nutzung, seit 5 Minuten geht es da rund. Was macht man da bei anonymen Prepaid-Accounts? Einen Brief schicken, anrufen, ist irgendwie schwierig. Ja, vor allem, wenn die noch nicht mal mehr eine Passwort-Reset-Methode hinterlegt haben, also eine alternative E-Mail-Adresse, weil sie dafür zu paranoid sind, dann kann ich nicht das Passwort sperren. Kommt euch schon auch komisch vor, ne? Also die hinterlegen keine alternative Mailadresse, weil sie so verfolgungswahn paranoid sind. Das kann ja auch sehr gerechtigt sein, aber wenn man per Mail fragt, gib mir mal dein Passwort, dann geben sie es ein auf einer Google-Seite. Ja, und darum, wenn wir die halt einfach das Passwort zurücksetzen, dann sperren wir die halt einfach aus und wenn die da nichts haben, dann meldet er sich sogar im Support 2 Stunden später. Aber anschließend muss ich dem natürlich sagen, ich weiß nicht, dass du bist. Du könntest auch ein anderer Klaus Müller sein. Ich kann den Account nicht mehr entsperren, selbst wenn er noch bezahlt ist. Und wenn das anonym bezahlt worden ist, kann er mir noch nicht mal Bankdaten oder Überweisungsbelege schicken oder sowas, damit ich das nachvollziehen kann. Das ist schon echt ein gewisses Dilemma. Ja? Lustig ist natürlich auch, wenn man Krypto-Inboxen hat, die irgendwie mit dem User-Passwort verschlüsselt sind und wenn man dann administrativ das Passwort ändert, ohne das alte zu kennen, dann ist natürlich die Inbox kaputt und tot. Das wiederum ist natürlich ein Feature und kein Bug. Wenn es nicht so wäre, dann wäre der Mechanismus irgendwie falsch. Aber es ist natürlich schwierig, einem Nutzer zu sagen, ja, du bist auf Phishing reingefallen und aus Sicherheitsgründen habe ich dir jetzt alle Mails zerstört, die du jemals empfangen hast im Leben. Kommt nicht so ganz gut an und sorgt für Ärger und Aufwand. So kann man das sehen. Umgekehrt ist aber auch so, am Ende kündigt er sauer und du hast auch irgendwie deine 50 Euro verloren und wenn du einen besseren Mechanismus hast, dann kannst du für 50 Euro einmal schön essen gehen. Ja? Aber prinzipiell, ganz am Anfang haben wir das tatsächlich aus einer gewissen Hilflosigkeit gemacht. Das ist natürlich auch eine Besonderheit von diesen Freemail-Providern, nicht nur wir allgemein die. Ne? In dem Moment, wo ich in der Uni bin, wo ich im Unternehmen bin, wo das ja auch alles passiert, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, weil ich genau weiß, wer ist. Hier war gerade noch eine Arme. Ja. Ja, wenn man das schafft, das beides parallel zu machen, dann ja. Ich hab's vergessen, Entschuldigung. Das ist ja ein hartes Regiment hier heute. Aber du
hast sorry, ja, es geht ja um die Aufzeichnung für alle, die heute nicht da waren und sich das vielleicht auch mal woanders nachgucken
wollen. Vielleicht darf ich dich mal als Moderator fürs User-Support-Forum anwerben, wenn du da genauso durchgreifst.
Kein Problem.
Also, die Frage ist natürlich klar, wenn natürlich der Schlüssel noch mit dem alten Passwort da liegt und ich habe das administrativ geändert und man wird es irgendwie zurückändern oder sowas, dann käme man da noch ran und könnte dem das ermöglichen, natürlich wieder das zu loggen. Muss man aber alles machen und bauen. Es gibt ja einen viel schöneren Weg. Wir müssen das gar nicht krampfhaft lösen. Was wirklich super funktioniert, ganz triviale Idee, ist nur den SMTP-Versand sperren. Ja, einfach nur so, der kommt mit POP3 IMAP immer noch rein, hat dann noch den Vorteil, der kann auch noch mit mir kommunizieren, weil ich kann ihm dann einfach eine Infomail reinlegen und sagen, wir haben deinen Versand gesperrt, du bist gehackt worden. Da gehe ich auf die Webseite, also er kann wirklich das als Infomail noch irgendwie in seiner Inbox finden. Er kann selber sein Passwort über die üblichen Mechanismen dann ändern, die das natürlich alles berücksichtigen. Ja, und das sind zum Beispiel so ganz einfache LDAP-Abfragen, die man nur auf dem SMTP-Server, nicht auf der POP3-Authentifizierung hinterlegt, die zusätzlich zu, ist der irgendwie active, disabled, deleted oder sowas, zum Beispiel einfach fragen, darf der SMTP machen, ja, nein. Ganz einfaches Ding, einfach nur das Sperren. Der Spammer ist in der Sekunde erstmal draußen. Ich kann in derselben Sekunde eine Infomail an den Nutzer auslösen. Könnte ja auch sogar einen Mechanismus bauen, dass wenn er das Passwort ändert, diese Sperre automatisch auch aus dem LDAP wieder zurückgesetzt wird. Das hat sich super bewährt, weil das auch wirklich der Weg ist, der dann mit den Nutzern gut funktioniert hat. Kann man natürlich auch total kritisch sehen, weil Fakt ist natürlich, der Spammer befindet sich in dieser Inbox. Ne? Er kann alle Mails abgreifen, hat er aber vielleicht dann schon, wenn es ihn interessiert. Er kann sie selber löschen, entführen, verschlüsseln, erpressen damit und sonst irgendwas. Also eigentlich kann man natürlich auch sagen, ich schütze den Nutzer, wenn ich es dann sperre. Auf der anderen Seite, bis das da war, wer das macht, der hat das im ersten Zugriff gemacht und nicht im fünften. Das ändert, glaube ich, nichts. Das haben wir dann anschließend nie wieder beobachtet. Ja, dass das dann noch eine Rolle spielte. Natürlich kann das bei meinem Mails löschen. Das war die Frage. Und ich verstehe nicht, Entschuldigung.
Wenn der Spammer sich einloggt und die Infomail löscht, könnte er im Prinzip unsichtbar bleiben.
Ja, aber dann wird der Nutzer sich trotzdem bei mir beschweren, wenn der Spammer die einfach löscht. dann schlägt er auch so im Helpdesk halt auf und sagt, ich kann keine Mails mehr verschicken. Und dann könnte ich ihm ja auch an die externe Adresse einen Infolink schicken oder sowas. Der Spammer kann auch das Passwort ändern, natürlich. Ja, das ist dann so. Aber dann könnte ich noch aus dem alten LDAP Crypto-Hash vielleicht wieder einspeisen oder sowas vom Backup. Ja, also da haben die aber dann nie die Kraft gehabt, das hat sie nicht interessiert. Ja. Man schreibt dann aber auch rein, ja, diese Mail enthält keinen Link und wir schicken Ihnen auch keine Links. Ja, das ist natürlich der große Unterschied. Man muss seine Nutzer halt vielleicht auch dazu erziehen, dass man ihnen das dann nicht mitschickt. Das ist ja der große Unterschied zu den Phishing-Mails. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns aussieht. Ich glaube, die ist relativ knapp gehalten, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall keinen Link drin, würde ich sagen. Aber das große Problem, was wir hier haben, sind natürlich auch registrierte Accounts. Ja, egal ob werbefinanziert oder prepaid oder sonst was. Captchas. Wir haben lange gesucht und wir sind jetzt nicht gerade Google-freundlich und haben auch ein Image und haben viel Kloppe dafür gekriegt. Aber das Einzige, was lange funktioniert hat, waren Google-Captchas. Respekt, alles andere hat einfach nicht vernünftig funktioniert. Wir haben es versucht. Wir haben schon überlegt, ob wir uns ganz blöd selber Google-Captchas, also selber Captchas machen, die so trivial und blöd sind, dass die Spammer sie aber einfach nicht kennen. Vielleicht wird das auch super funktionieren, wenn man sich 1000 ausdenkt oder sowas, aber vielleicht sollte man ja auch zufällig rotieren machen, dass das nicht so einfach automatisiert ausnutzbar ist. Das haben wir keine Experimente mehr gemacht, weil Google lange gut lief und wer es dann gemacht hat, der hat ja wirklich im 15-Sekunden-Takt überlebt, tagelang, und wollte das auch und hätte natürlich jedes Capture überlebt. Aber was wir zum Beispiel tracken, sind natürlich die Anzahl der Account-Creates pro IP-Adresse, pro Zeiteinheit. Ne? Man kann immer mal für 2, 3 Freunde oder eine Familie das tracken, aber irgendwann hört die Großfamilie mal auf. Und da muss man sagen, okay, von dieser IP-Adresse aus kriege ich jetzt irgendwie seit 3 Tagen den 78.000. Account-Create. Da kann man zum Beispiel stutzig werden. Das kann man sehr einfach machen, auch so ein paar Zeit-Tracking-Sachen. So bastelmäßig es ist, ich glaube, wir haben es schon drin, ich weiß nicht genau. Wird sicher sehr gut funktionieren, dass wir einfach vorne Timestamps, Hidden Timestamps reinmachen und hinten wieder auslesen und einfach mal gucken, wie lange hat man gebraucht für ein Formular. Weil die meisten waren halt Fire, 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 die haben die 3 abgefeuert, die zur Registrierung notwendig waren und haben da jetzt nicht groß so lange gebraucht, wie ein normaler Mensch beim Tippen und Nachdenken und so weiter brauchen würde. Also auch das sind so Sachen, das sind alles Kleinigkeiten, das ist alles Bastelkram. Ich habe keine besseren Antworten, aber am Ende ist es natürlich schon so, dass es mir wahnsinnig hilft zu tracken, was waren böse Accounts und was waren gute Accounts. Und GeoIP hilft auch wenn man natürlich Kunden in allen Bereichen hat. Dass man einfach mal guckt, gibt es jetzt partout so viele 376 deutsche Registrierungen aus Uruguay oder müsste das dann vielleicht auch nicht eine Spracheinstellung sein im Anmeldemenü, die sich irgendwie auf diese Gegend bezieht oder sowas. Und dann vielen, vielen anderen kleinen Voodoo-Magic. Aber ein Tipp, an den ich auch sehr glaube, ist, wir haben uns angewöhnt, die erst verspätet zu sperren. Also wir haben gesehen, die legen sich Accounts an, die loggen sich ein, die probieren das aus, die schicken auch eine Testmail und dann legen sie 10.000 Stück an. Punkt 1, ich merke es erst nach dem enden Account, dass da irgendwas Komisches läuft, weil die ersten Account-Registrierungen sind ja immer noch normal. Punkt 2, selbst dann löschen wir immer mit einem zeitlichen zähen Delay von einer Viertelstunde oder sowas. Das heißt, der kann ganz lange Accounts anlegen, der kann die auch alle einmal ausprobieren, ob sie funktionieren. Das sind ja Schläfer-Accounts, ne? Der kommt ja in 2 Wochen, wenn er fertig ist, und benutzt die Zeit gleich. Aber wenn er dann nach einer Viertelstunde durch ist, dann wird es diesen Account nicht mehr geben. Oder sie haben alle so ein Out-Enable gleich No gesetzt, sodass er sich immer wunderbar in seinen eigenen Account einloggen kann, in seine eigenen 10.000, kann die Begrüßungsmail lesen, aber kann sie halt dummerweise nicht benutzen, was er ja lange nicht merkt. Und also gerade dieser eine Typ, der da 3 Tage im 15-Sekunden-Takt unterwegs war, ich hätte mich schon gewünscht, irgendwie da mal sein Gesicht zu sehen, wenn er mal... Aber gut, das Berufsrisiko, würde ich sagen. Ja. Aber man muss auch sagen, ja, das ist Bastelei, vielleicht ein paar Anregungen für euch, das selber umzusetzen, aber es, natürlich, sie werden es immer schaffen, weil, wie gesagt, es gibt genug billige Arbeitskräfte über die ganze Welt, man kann das delegieren, man kann Leute bezahlen, die das einfach machen und natürlich werden sie es immer schaffen, wie jeder andere Mensch auch, diesen Account aufzumachen. Darum müssen wir uns mal damit beschäftigen, wie wir denn damit umgehen, was wir da haben. Ja? Und das ist jetzt so eine Standardpredigt, die kommt mir immer so vor wie, treibt mehr Sport, ernährt euch gesund, ja, 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 Mama. Filtert Spam ausgehend. Wir treffen immer noch auf so viele Provider und auch Unternehmen und Unis, die ausgehend nicht filtern. Ich weiß mal gar nicht, was dann den Postmastern vorgeht. Die Begründung ist mal, ja, meine Leute verschicken keinen Spam. Dann denke ich mir so, ja, das sagen alle anderen auch. Wo kommt der dann her? Das ist denklogisch schwierig und sie kümmern es halt irgendwie nicht. Und mindestens weil man ja selber auf den Sperrlisten steht, ist das ja reiner Egoismus, das irgendwie zu machen. Ja? Da muss man natürlich auch gucken, wenn ich einfach so einen Standard-Spam-Assassin da drauf werfe, mit seinen 5,5, 6, 6,5 Kill-Punkten, die man da braucht, bevor die Mail abgelehnt wird, das reicht so nicht unbedingt, weil ganz viel von diesem Killscore ist ja nicht nur der Inhalt der E-Mail, sondern auch so technische Merkmale. Welche IP war das, wo kam die her und. Und das fällt natürlich bei Mails, die über den Webmailer eingekippt worden sind, schon mal weg, weil das per Definition erstmal mein eigenes vertrauenswürdiges Netzwerk ist, wenn ich da nicht aufpasse. Und natürlich auch bei den ganzen SMTP-Out-Mails, die da sauber von mir authentifiziert worden sind, die haben keinen kaputten Reverse-Host-Namen und so, weil das sind ja meine Server, die das akzeptiert haben von dem Endnutzer-Client. Und da muss man mal experimentieren, ob man da nicht auch wirklich brutal in diesem Kill-Level einfach mal runtergeht. Sonst haben die zwar alle irgendwie ihre 2,5 bis 5 Punkte, was den Inhalt angeht, Viagra, Unsubscribe-Links und so weiter und so fort, aber sie kommen halt nicht über die 5,5 oder 6 raus, wie es wäre, wenn ich sie von außen kriegen würde. Ja. Auch Banned Content, das war mir tatsächlich auch so, da habe ich meine Meinung gestern Vormittag geändert, muss ich sagen, ganz frisch. Ich war bislang auch der Meinung, klar, eingehend, Exe und so weiter will ich nicht haben, weil da schütze ich meine Nutzer davor. Wer jetzt wirklich eine Setup.exe oder sowas verschicken will, kann die auch einmal zippen und einpacken oder sowas, dass da nicht so ein Einfallstor ist für den schnellen Klick aus dem Rückenmark irgendwie existiert. Aber ausgehend habe ich gesagt, ja gut, wenn der Zielprovider das will, kann ich eben auch von meinem Nutzer eine Exe schicken lassen. Aber es ist natürlich umgekehrt auch so, dass gerade so JavaScript-Zeug, und es gibt echt wenig normale Mails mit JavaScript im Anhang, dass das natürlich, wenn ich das zulasse, ich mich natürlich für Spammer interessant mache. Das war tatsächlich ein Punkt, den habe ich bis gestern gar nicht so verstanden gehabt, dass ich das einfach die Nutzungsmöglichkeit für Spammer an der Stelle auch einschränken würde, wenn ich gerade so einen komischen Quatsch hier ausgehend filter. Und das muss ich sagen, das ist was, das stört keinen normalen Nutzer, wenn man das einfach verhindert. Eingehend natürlich sowieso, aber ausgehend eben auch. Insofern widerrufe ich einen Vortrag von vor 4 Jahren, wo drin stand, man soll das ausgehend ruhig freischalten. Zeiten ändern sich. Und was, glaube ich, auch super funktioniert hat, weil ich habe seitdem, glaube ich, nur noch einen einzigen Incident gehabt in 6 Monaten, ist ausgehend Mailadressen filtern, die PayPal im Realnamen tragen. Weil es genau wieder die Masche ist, die sagen, im Realnamen registrieren Sie einen Account, Vorname PayPal, Nachname Support. Und dann haben Sie irgendeinen vielleicht auch PayPal-relevanten Local-Part in der Mailadresse. Gut, da sperren wir sowieso, dass diese ganzen Namensbestandteile nicht in die Mailadressen dürfen. Aber hier auch wieder ein Leerzeichen, ne? Also im Realnamen und dann irgendeine Mailadresse mit PayPal im Absender, das kann eigentlich nicht sein. Also wir haben Nutzer, die eingehend Mails kriegen, wo PayPal irgendwie drinsteht in Mail-Extensions oder sowas. Aber ausgehend sehen wir da nur Phishing-Attacken oder eben auch Crime-Sachen. Und wenn man da einfach mal ein bisschen kreativ ist und da ein paar Filter baut, dass solche DHL und Vodafone und Marken- und Rechnungstrojaner Absendernamen, die man da so findet, dass die nicht erlaubt sind, seitdem war echt Ruhe, muss ich sagen. Und PayPal, ausgehend im PayPal-Phishing-Zeug hatten wir echt viel am Anfang. Ganz banal, aber sehr wirksam. Was viele nicht wissen, ist, so ein Amavi Spam Assassin kann reagieren, wenn es Viren und Spam detektiert hat, also wenn eine Mail über dem Kill-Level ist. Das ist natürlich von außen sinnlos. Manche wollen das immer. Ich so, ja gut, du kriegst jetzt die 2000. Mail heute, dass du 2000 Spam-Mails nicht gekriegt hast. Finde ich jetzt persönlich auch nervig. Aber ausgehend ist das natürlich total spannend, weil man natürlich schon stutzig werden muss, wenn ich ausgehend Viren in meinem Mailstrom detektiere. Dann kann man sich ja schon die Frage stellen, woher kommt das denn? Ja. Und für die, die das zu Hause nachbasteln wollen, ist jetzt hier nicht zum Lesen, sondern zum Cut and Paste für zu Hause. Ja, man kann so eine Policy Bank machen, wo man halt alle Mails Originating rausleitet, das ist in der Amavis-Configure-Standard im SSI sogar auch vorbereitet. Und dann kann ich hier eben zum Beispiel nur für die ausgehenden E-Mails, die über diesen Port 10.026 im Amavis laufen, eine Alert-Adresse hinterlegen. Und dann ist es halt das Abuse-Helpdesk vom Provider oder sowas und die können das dann verfolgen und auch tracken und kriegen ja dann den Content der E-Mail, der da geblockt worden ist. Ne? Also ich lasse die ja nicht raus, ich lehne das gegenüber dem Nutzer auch ab, aber gleichzeitig interessiert mich natürlich, was da vor sich geht und kann dann eben vor allem auch Viren reagieren. Banned Content könnte man hier auch noch ergänzen, wenn man das mitdetektieren möchte. Insofern habe ich natürlich eine super gute eigene Feedback-Loop, eine FBL, kommen wir gleich noch zu, eine Feedback-Loop im eigenen Haus, die mir Rückmeldung gibt, was denn gerade meine eigenen Systeme schon für Spam irgendwie empfunden haben und gefiltert haben. Ansonsten muss ich sagen, ist ausgehend filtern echt schwierig und auch schwierig geworden. Wie gesagt, seit 6 bis 8 Monaten haben wir deutlich anderen Spam, der auch echt schwieriger zu filtern ist. Auch alle unsere Systeme, auch bei allen Kunden, die wir da betreuen, sind, was das Verhältnis angeht, teilweise echt schlechter geworden. Weil guckt euch das an, das ist jetzt so eine Mail, hallo Robert, geht gleich los oder die Rechnung im Anhang und so weiter, mit einem passwortverschlüsselten SIP hinten dran. Gut, das kann man filtern, ist halt schwierig, ob man das Nutzern verbieten möchte. Und dann hatten wir in dem Fall sogar irgendwie ein DocX-Dokument, was dann eben sogar noch so hieß wie der Empfängername, also individueller Dateiname an Klaus Müller, also hier Robert irgendwas, adressiert. Ganz ehrlich, wenn Sie Spam-Assessen oder so ein Spam-System sind, worauf wollen Sie hier Punkte geben? Ja? Wenn das jetzt eine Geschäftsmail wäre, die würde genauso aussehen. Es gibt nichts, was Sie da so wirklich gut filtern können, außer ein bisschen dieses Pattern, was der hier im Text oben hat. Und das hat er übrigens mit verschiedensten Wörtern durchrotiert. Nicht allzu viele, aber es war nicht nur ein Textpattern. Und da kommen Sie nicht auf 6 Punkte oder sowas, dass so ein Standard-Spam-Assessen das rausfiltert. Und die ganzen kleinen Sachen, wer verschickt das? Lügt er mich im Helo an? Steht er auf einer Sperrliste und so? Die fallen hier weg, weil das kommt von meiner eigenen Plattform. Das ist echt eklig. Das heißt, Sie müssen natürlich auch immer davon ausgehen, Sie werden Spam verschicken, die Sie selber einfach nicht filtern können so schnell. Oder ihr, Entschuldigung, ich bin heute irgendwie so siezend. Das heißt, es gibt sogenannte Feedback Loops, FBL, und das ist eine sehr schöne Sache, die ich sehr empfehlen kann. Habe ich auch immer nur so halbherzig betrieben. Wenn man bei den wichtigsten ist, hat man aber schon einen guten Überblick dazu. Das sind Rückmeldekanäle der Provider. Wenn dort beim Zielprovider, bei diesen großen Providern, die sich das leisten können, solche Systeme zu etablieren, wenn da jemand den Spam-Alert-Button drückt, dann geht das eben nicht nur an deren eigenes Spam-System, sondern geht eben auch, wenn es eine registrierte Feedback-Loop gibt, an den Betreiber der Ursprungs-IP-Adresse, von dem diese Mail gekommen ist. Das heißt, ich kriege sehr detailliert und sehr schnell Rückmeldungen, wenn bei AOL, wenn bei so und so die Leute den Spam-Button geklickt haben oder deren Spam-Systeme das halt einfach detektiert haben. Und das ist natürlich ganz interessant, schon mal zu gucken, was für einen Schrott ich verschicke. Wie gesagt, die erste Mail, die ich da gerade gezeigt habe, die war auch aus einer Feedback-Loop. Meine Systeme haben die nicht detektiert, mangels Inhalt, aber deren Inbound-Spam-Systeme haben die auch nicht detektiert, weil Client-Reputation von mir war gut, Content war irgendwie trotzdem harmlos, aber der Nutzer tut's halt, ne, und meldet das. Aber das muss ja auch den Weg zurück zu mir als Absender irgendwie finden. Und da gibt's eben solche Feedback-Loops-Reportings, das sogenannte ARF, Abuse-Reporting-Format, gibt's ein RFC dazu, wir sehen's aber gleich, ist ganz einfaches ASCII-Gedöns, dann braucht man keine große Spezifikation dazu. Ein paar große Provider haben noch eigene Formate und dann kriege ich eben an die hinterlegten Abuse-Adressen, die ich bei dem Provider angemeldet habe für meinen IP-Range, hier die Original-Mail und eben in einem anderen Mail-Teil einfach in ASCII diese 5, 6, 7 Text-Attribute. Da kann man so ein bisschen unterscheiden, Feedback-Type ist Abuse oder könnte auch Spam sein oder Phishing sein oder da gibt es so 3, 4 kleine Typen, was das sein könnte, ob das wie gesagt eine Virusinfektion war oder sowas. Aber ansonsten sehe ich halt ein Datum, Timestamp und vor allem halt die IP-Adresse. Gut, das sind meine Outbound-Gateways, das ist für mich jetzt nicht so spannend. Wenn ich die abschalte, bin ich pleite. Das ist aber natürlich für Root-Server-Betreiber interessant. Ne? Wenn ich 10.000 Root-Server habe und ich kann hier tracken, welcher Server hat hier was verschickt, weil die Webpräsenz gehackt ist, dann ist das natürlich hochgradig spannend. Und dann kriege ich aber auch mit eben, was da unten für Text verschickt worden ist und kann meine eigenen Filter optimieren. Und ich kann natürlich jetzt sehr gut tracken, welcher Account von mir war das denn. Ne? Also ein Abuse-Report kann jeder mal kriegen, ist ein False-Positiv, hat sich da vorhin verklickt oder sowas. Aber ich meine, wenn man 3 oder 4 Abuse-Reports für ein und dieselbe Source-Mail-Adresse vom eigenen Netzwerk irgendwie kriegt, dann ist eigentlich auch klar, dass man das relativ schnell und beherzt sperren kann und sollte. Und da gibt es 2 sehr schöne Listen mit Feedback-Loops. Zum einen von der MORG, das ist die Mail-Messaging und noch irgendein M, Abuse Working Group, Anti-Abuse Working Group, eine internationale Organisation, die sich damit beschäftigt. Die haben eine sehr schöne FBL-Ressource-Liste von den Top 20 wichtigsten Providern oder hier auch in Deutschland von Abusix, vom Tobias Knecht, der so ein Abuse-Helpdesk-System betreibt und auf deren Webseiten einfach eine Liste hat mit 20 FBLs, muss man sich durchklicken, muss man mal machen. Legt euch vorher die IP-Ranges zurecht, aus denen überall Mails von euch kommen können, vielleicht auch die ASN-Nummer, wenn ihr selber das irgendwie habt und dann muss man sich mal systematisch eintragen. Lustig oder nicht lustig, die großen deutschen Provider, die für uns natürlich besonders interessant wären, was so Feedback angeht, die haben das irgendwie alle nicht. Warum auch immer. Da Datenschutz ist dann natürlich so ein gerne gesagtes Argument, weil man gibt ja Informationen raus, welcher Nutzer war online und hat das reportet. Das ist ja auch schon datenschutzrelevant, der war wach und hat einen Knopf gedrückt. Das ist natürlich schwierig, tatsächlich. Ob das der Hauptgrund ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kommt man da halt schwer bei. Das heißt, die meisten gehen einfach auf meine kompletten Netzwerke. Das heißt, ich kriege dann Abuse Reports für alles, was aus meinen IP-Ranges kommt oder für alles, was aus meinem ASN irgendwie, aus meinem AS kommt. Teilweise geht es auf die Absender-Domain, dann kriege ich natürlich auch Reportings, wo Leute mit Phishing und so weiter auf meine Adresse losgegangen sind und die woanders Mails mit meinem Absender erzeugt haben. Das ist natürlich markenrechtlich auch interessant. Ne, viele große Unternehmen, wie zum Beispiel dann PayPal, eBay und so, die als Plattform agieren, müssen natürlich sich auch gegen Phishing durch Dritte schützen, also die in ihrem Namen dann phishen, also diese PayPal-Sachen machen und wollen Abuse betreiben. Das habe ich natürlich als Provider nicht. Ich muss nur meinen Outbound-Channel kontrollieren und ob jemand mit meiner Domain irgendwo was macht, ist mir relativ wurscht. Aber das gibt's halt auch. Ganz wichtig, vorher gucken, es gibt mittlerweile Abuse-Contact-Handles in den Whois-Daten, in den von den Vibe und sonst was, von den IP-Netzwerken, wer dafür zuständig ist, weil diese Feedback-Loops, die analysieren natürlich immer, okay, was für Netze sind das, was für Contact-Handles sind dort hinterlegt und dann bieten die mir halt auch nur Mail-Adressen an, die sich aus diesen Domains oder aus diesen IP-Netzwerken als Contact in den Whois-Daten irgendwie finden. Also bevor er loslegt, bringt das erstmal Vordermann, dass da irgendwie eine sinnvolle Mail-Adresse dahinter steht, weil sonst kann man die später im Dropdown nicht auswählen. Außerdem habe ich euch eine kleine Liste zusammengestellt, wo man die Qualität der Outbound-Server monitoren kann. Das sind jetzt diese großen Provider hier, wie zum Beispiel AOL, was tatsächlich bei aller Hassliebe, die ich zu AOL habe, wirklich super funktioniert, muss ich sagen. Das ist die wichtigste FPL von dem, was da so zurückkommt. So nervig die Nutzer sind, so gut ist dann auch das Abuse-Management, was die da auslösen. Und von Microsoft, MSN und Yahoo und so weiter, dann hier so ein bisschen unsere russischen Kollegen, da kriege ich jetzt nicht so viele Reports dazu, aber weiß ich nicht, wieso eure Kundschaft drauf ist, vielleicht hat das auch was mit der Zielgruppe zu tun. Wer da viel hat, das natürlich große Provider. Senderbase.org ist hier von Cisco das Reputationssystem, was natürlich dann auch viel von kommerziellen Anti-Spam-Lösungen mitgenutzt wird und wenn ich da eine schlechte Reputation habe, dann muss ich mir natürlich schon überlegen, lasse ich das Gateway am Start, lasse ich das laufen, weil es wird anderswo natürlich viele False Positives auslösen oder muss ich irgendwie gucken, dass ich das runtergehe, dass ich mir angucke, warum steht das drauf, weil ich natürlich sonst woanders ständig gegen die Wand fahre und meine Mails nicht in die Inboxen delivered kriege. Dann gibt es noch 250 OK als kommerzieller Anbieter, der halt eben die Qualität von Mail-Outbounds irgendwie messen kann. Und hier in Deutschland gerade den Abusix, das Abusix-Team habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, den habe ich auch zu danken, weil die mir auch wichtige Informationen hier im Vorfeld zu dem Beitrag beigesteuert haben. Das ist der Tobias Knecht mit seinen Leuten, diesen Abuse-Helpdesk-System als Software-as-a-Service anbieten und die auch selber 240.000 Spam-Traps irgendwo haben und dadurch auch sehr viel einem reporten können, was er so verschickt. Und wer wirklich als Hoster unterwegs ist und gerade Server-Hosting betreibt, also viele Client-IP-Adressen mit unkontrollierten Root-Servern hat, der kann sich das wirklich mal anschauen, so teuer ist es nicht und ich kriege halt sehr gut getrackt, welche Maschinen von meinen Kunden blöd sind, was ich sonst so schnell gar nicht aus dem Ärmel aufbereitet kriege, wenn ich da nicht zu groß bin, dass ich mir das leisten kann, das selber zu programmieren. Solche Feedback-Loops, ja, so sehen die dann aus, das ist ein bisschen schwierig immer hier auf den Beamern von AOL, dass man da eben virtuelle Ressourcen hat, da muss man einen FBL-Request halt ausfüllen mit Ansprechpartnern und so weiter und so fort. Mail.ru ist ein bisschen schwieriger, zumindest für mich. Kann sein, dass das hier in Chemnitz und Umgebung noch gar kein Problem ist, dann könnte ich nachher nochmal kurz Hilfe gebrauchen. Nein, ich habe extra einen Screenshot gemacht, ich habe fünfmal gucken müssen, aber hier steht Englisch. Man kann es auf Englisch umschalten. Das muss man aber erstmal finden. Die nächste Seite ist allerdings dann wieder Russisch only. Ich habe noch nicht rausgekriegt, was sie von mir wollten. Vielleicht hilft mir nachher jemand. Hier. Ja. Dann Microsoft alias MSN, Hotmail, Live und so weiter und so fort. So würde sowas dann halt auch aussehen. Ich komme später auf das Bild nochmal zurück, dass ich halt hier die IP-Adressen habe. Wie viele haben die so verschickt von den ganzen Mail-Servern, die sich in so einem kompletten Netzwerk-Range von uns befinden? Welche Reputation haben wir? Ja, wir sehen, da sind auch zwei Problemkandidaten dabei. Ich kann aber sagen, das ist Absicht. Das ist gut so. Und was ganz nett ist, ab und zu sieht man hier eine Complaint-Rate und dann hat man sogar vielleicht einen Link und sieht auch als eine Art Feedback-Loop eine konkrete echte E-Mail. Das ist allerdings komischerweise eher selten. Ich weiß nicht ganz, woraus sie ihre Daten füttern. Muss die mal irgendwie treffen und interviewen, wie das da funktioniert bei denen. Man kriegt wenig raus, aber es erklärt halt einiges, wenn Mails nicht ankommen. Wir hatten das jetzt auch die letzte Woche für einen großen Provider. Die Mails kommen einfach bei denen nicht an. Sie werden aber mit 250 OK akzeptiert von den Gateways von denen, also nicht rejected. Sie landen einfach nicht in der Inbox. Kann man sich nach dem deutschen Recht sehr drüber streiten, was das denn tatsächlich dann bedeutet. Aber mir wurde aus der Szene gesagt, ja, das wäre tatsächlich gar nicht mal so Absicht, sondern irgendwie ein seit Jahren bekannter Bug. Die Mail-Relays, die Sie auf Office 365 haben, das ist eine andere Software, die hat das nicht mehr. Die alten Hotmail-Systeme und so weiter, die hätten das wohl als Problem, dass die, wenn die das intern wegfiltern, vorne draußen trotzdem schon positiv quittiert haben. Ist natürlich gemein für den Absender, ist auch gemein für den Absender-Provider, weil natürlich sind wir dafür verantwortlich, dass die Mails nicht ankommen und der Support hat den ganzen Aufwand, das irgendwie zu erklären. Indirekt sind wir es vielleicht natürlich auch, weil es natürlich auch die Reputation von unseren Mail-Relays sind, die das triggern, dass diese Mails verschluckt werden. Insofern ist es natürlich schon durchaus etwas, was man sich selber angucken muss. Eine lustige Idee, die nicht von mir ist, ich gebe gleich noch Credits an den Erfinder davon, ist Feedback Loop selber bauen. Habe ich auch noch nicht gemacht, weil ich die auch erst gestern Vormittag erfahren habe. Die sind ja top aktuell. Hast du keine, bau dir eine. Es gibt Mailinglisten-Header, List Unsubscribe. Ihr kennt das von Mailman und so weiter und so fort. Da wird dann in guten Mail-Clients oder in Webmailern so ein Unsubscribe-Button eingeblendet, der dann gleich die URL aufruft, um sich aus der Mailingliste auszutragen oder auch aus dem Commercial-E-Mail-Newsletter. An sich ein ganz lustiges System, weil es natürlich eben auch diesen Mailinglisten oder diesen Commercial-Mail-Anbietern, diesen EMM-Marketern hilft, dass da nicht der Abuse-Button, sondern der Unsubscribe-Button gedrückt wird. Und dann wird ja die URL aufgerufen von dem, der diese Mailinglisten-Mail oder diese EMM-Mail erzeugt hat. Das kann man einfach grundsätzlich in ausgehende E-Mails vielleicht einfügen, dass man immer einen Unsubscribe-Button auch für normale E-Mails hat. Dann brauche ich natürlich irgendeine URL, die irgendwie diese Mail so weit identifiziert, dass ich weiß, über wen wurde sich da beschwert oder über welche E-Mail wurde sich da beschwert. Und muss natürlich irgendwo ein Webserver-Backend haben, was diesen URL-Request dann annimmt. Und wenn dann irgendjemand sich über diesen Spam-Mail beschwert oder austrägt, dann kriege ich de facto einen Feedback-Loop-Complaint, der sehr genau sagt, diese Mail war das jetzt. Und dann kann ich halt auch gucken, okay, wenn es zu einem und demselben Absender irgendwie den dritten, vierten Complaint irgendwie gibt, dann sollte ich ihn vielleicht sperren und so weiter und so fort. Und das hat dann gar nichts mehr mit den FBLs der Zielprovider zu tun, sondern läuft natürlich umso besser, je mehr diese List-Unsubscribe-Button auch tatsächlich irgendwo eingeblendet werden. Gibt es ein RFC dazu, was das definiert, von dem Tobias Herkula. Darum auch schönen Dank an den, mit dem habe ich mich gestern sehr schön unterhalten und habe viel auch nochmal von ihm gelernt. Der ist der Anti-Abuse-Manager von einem großen Massenmail-Anbieter und hat natürlich auch das Dilemma, dass er, also die heißen anders, ein schwieriges Wort, Deliverability Manager. Die sind wirklich dafür da, zu sorgen, dass Mails ankommen von ihren Massenkunden und natürlich auch den bösen Jungs im Massenmailversand mal die Leviten zu lesen. Die Frage ist, ob das gefährlich ist, weil Unsubscribe-Links natürlich auch ein Filter und ein Anti-Spam-Kriterium sind, gerade wenn es im Content ist. Das sind aber Mail-Header. Und die sind für Mailing-Listen ja durchaus erwünscht und vorgeschrieben. Und ich kenne nicht, dass das negativ bewertet wird. Also schwierig, diese Header sind halt zulässig. Ich habe es noch nie gesehen, dass es negativ ist. Es gehört zu allen Mailinglisten dabei, ist eigentlich eher ein Positivkriterium, dass eben eine Mailinglisten-Mail, die das dann auch hat, damit ausgestattet ist. Ja, die nutzen teilweise einfach Mailinglisten. Ich weiß, es gibt viel, ich nenne immer Newsletter-Spam. Ich glaube, dass sie das tatsächlich auch über so eine Software ganz faul einfach benutzen, weil die immer von statischen IPs von denselben Servern kommen. Ja. Kann sein, ich weiß es nicht, kann sich auch alle halbe Jahr ändern, je nachdem. Ich glaube, es ist kein Problem, lass mich auch eines Besseren belehren. Am Ende ist es natürlich meine Abwägung. Hilft es mir einfach, die Spammer rechtzeitig zu verhauen, dann habe ich das Problem nicht, dass ich Spam verschicke oder habe ich Angst, dass die Mails schlechter gefiltert werden? Ja, ich glaube, es ist wichtiger, schneller dafür zu sorgen, dass man einfach keinen Blödsinn verschickt. Und irgendwie brauche ich diese Information, wer Blödsinn verschickt. Die Begründung ist, welcher Nutzer ist so doof und klickt darauf, wenn er weiß, dass das doch ein Spam-Button ist? Das war die Frage. Welcher Nutzer ist so doof und klickt darauf, wenn er weiß, dass das ein Spam-Button ist? Und meine Antwort dazu ist, ausreichend viele. Ja, natürlich viele nicht. Das ist doch scheißegal, wenn es funktioniert am Ende des Tages. Ja, du hast vielleicht 50 Leute, die nicht draufgeklickt haben, aber wenn 5 draufgeklickt haben, hast du den identifiziert. Wie gesagt, das ist eine Idee von gestern. Ich habe die noch nicht probiert. Ja? Ich habe sie aber von jemandem, der das macht und sehr froh darüber ist. Und ja, muss man mal schauen. Nein, also das sind ja auch dieselben Nutzer. Ich meine, guckt euch mal, dieser AOL-Loop. Ich zeige jetzt nicht mal ein Postfach von denen, ne? Aber ich kriege ja ganz, ganz viele AOL-Complaints über Spam-Complaints, über den Spam-Button, immer am Monatsersten. Weiß jemand, was das ist? Immer am ersten explodiert meine AOL-Abuse-Mailbox. Mailman-Passwort-Reminder, ja. Also die Mail von den Double-Opt-In-AOL-Accounts, wo ihnen gesagt wird, wie sie sich austragen, wird als unerwünschte Abuse reportet, damit sie nicht mehr ankommt. Das ist die Realität da draußen. Und sie klicken massenhaft drauf. Und insofern klicken sie auch bei Spam und allem anderen irgendwie drauf. Und ja, viel hilft viel. Ja, ob es der falsche Weg ist, dass man den Leuten ja den Weg anzeigt oder sie erzieht, auf diese Links zu klicken. Sie klicken nicht auf den Link in der E-Mail. Sie klicken auf den Unsubscribe-Button oben im Mailheader. Ja, da könnte auch böser Content sein, richtig. Ich stelle es als Idee in den Raum. Ich habe da noch keine eigenen Tests und Erfahrungen. Überlegt, was ihr daraus macht. Überlasse ich euch. Wir haben ein eigenes System entwickelt und das wollte ich heute hier kurz vorstellen. Das Problem ist halt immer, es wird immer gehackte Accounts geben, es wird immer registrierte Accounts geben, es wird immer Leute geben, die, keine Ahnung, sonst wie auf die böse Seite der Wacht mutieren oder ihr Account. Das heißt, irgendwie geht es an der Stelle jetzt um das eigentliche Titelthema, nämlich Management. Was mache ich an der ganzen Stelle? Und das ist natürlich so ein Problem, wenn ich so einen gehackten Account habe oder so einen registrierten Account habe, der soll einfach nicht 10.000 Mails verschicken können, weil 10.000 Mails echt doof sind und meine Reputation ruinieren und meine Server ruinieren und so weiter. Das Problem ist natürlich, der normale Nutzer soll das schon. Ja? Gut, die Großpartys werden über Facebook eingeladen, aber es kann ja schon mal einfach passieren, dass man irgendwie ein paar mehr Mails irgendwie im Monat oder am Tag zu verschicken hat. Normale Nutzer vielleicht nicht mehr als 1.000, ja. Aber spätestens, wenn ich Businesskunden da mit da drin habe, kann ich nicht einfach sagen, okay, bei 1.000 Nutzern beim bezahlten Postfach ist jetzt auf einmal Schluss, weil der sagt, spinnst du, dann gehe ich zum Freemail-Provider, da darf ich mehr. Also das geht natürlich nicht so einfach. Ja. Und 1.000 Mails, 10.000 Mails, das ist schon eine ganze Menge. Also es hilft wahnsinnig, Limits zu setzen, irgendeinen Rate-Limiting-Dämon zu installieren, der irgendwo erstmal Schluss macht. Auch bei einer Uni, bei einem Provider, bei einem Unternehmen, wo man einfach sagt, mehr als 10.000 Mails gehen einfach nicht pro Tag, weil wir natürlich schon sehen, dass die Spammer auch 500.000 machen. Ne? Und dann habe ich schon mal 490.000 gespart. Das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist aber auch, kann ja absurd hoch sein, so dass es den normalen Nutzer eigentlich nicht betrifft. Ja? Bis auf die Businesskunden, die wollen 100.000 und dann wird es wieder doof. Nun ist natürlich so, ein Spammer, der 10.000 Mails am Tag viel verschicken kann, der richtet echt viel Schaden an. Also da bin ich definitiv auf den Sperrlisten, habe Spam-Traps mitgetroffen und so statistisch gesehen. Also das ist einfach zu viel. Tausender Mails am Tag sind nicht viel Schaden, aber erheblicher Schaden. Ja, jetzt kann ich dir natürlich sagen, okay, dann kriegen alle 100 Mails am Tag. Reicht für Privatkunden auch aus. Für den Spammer ist es nicht so viel, 100 Mails am Tag. Geht noch halbwegs, ist kaum Schaden. Da habe ich jetzt natürlich das Problem, dass der Spammer halt 10.000 Accounts hat und jeweils 100 Mails verschickt. Und dann wird schon wieder eklig. Also das ist irgendwie auch nicht so richtig die Lösung. Und darum natürlich Account-Registrierung verhindern ist und bleibt dann natürlich noch nebenbei das A und O. Was wir uns gefragt haben, ist, wie stellen wir denn fest, wann Missbrauch stattfindet? Also wann so ein Account mutiert und böse wird und Spam verschickt? Nicht nur über den Content oder eben über den Content eben nicht mehr so richtig. Kann man schwer filtern, haben wir schon gesehen. Wann findet Missbrauch statt? Wann erkenne ich, dass das kein normaler Mensch mehr ist? Und da gibt es halt ganz viele einzelne Kriterien, die wir einfach mal begonnen haben zusammenzuwerfen. Also zum einen, er ist vielleicht einfach neu und sendet viel. Ja? Ein frisch registrierter Account aus den letzten 1-2 Wochen zum Beispiel, der dann gleich von 0 auf 100 viel schickt und gar nicht wie ein normaler Account einfach erstmal loslegt. Vielleicht auch nochmal zusätzlich, dass er neu ist und sehr viel sendet. Ja, auch das kann man ja inhaltlich mal ein bisschen unterscheiden, was viel und was sehr viel ist. Ja. Vielleicht auch, dass einer von zwei IP-Adressen gleichzeitig benutzt wird. Ja, bei gehackten Accounts nämlich der normale Nutzer und der Spammer. Das sind schon mal per Definition zwei. Wenn es ein Botnetz ist, natürlich vielleicht auch, dass es ganz viele verschiedene IPs sind, die das gleichzeitig nutzen. Also bei aller Schizophrenie, ja, irgendwie, wenn jemand von 100 IPs gleichzeitig Mails verschickt und dann ganz viel und das über dem Durchschnitt der letzten 30 Tage, dann kann man schon stutzig werden. Ja, auch Respekt für Leute, die das können, aber von drei Kontinenten gleichzeitig am selben Tag. Ja, Achtung, Tor-Whitelisting muss man natürlich berücksichtigen. Ja. Ich habe allerdings nicht gesehen, dass Spammer wahnsinnig viel über Tor verschicken, weil es einfach lahm ist, vermutlich in den Durchsatz nicht bringt. Also das ist uns jetzt so nicht aufgefallen. und die, die da unterwegs sind, haben anderes vor. Also natürlich kann man auch da einfach gucken, mit Geo-IP und Konsorten kann man eine ganze Menge durchaus machen, wenn man das macht. 30-Tages-Durchschnitt. Dann zum Beispiel natürlich eben die Feedback-Loops. Später mehr, muss jetzt mittlerweile essen, hatten wir gerade schon, weil ich habe die Folien umgestellt in der Reihenfolge. Wenn es eben Complaints gibt und er schickt mehr als sonst und er ist neu und er ist über den 30 Tagen und er kommt von verschiedenen IP-Adressen raus, dann kann ich natürlich ein System bauen mit ein bisschen Mathematik, was das wahnsinnig selbstverstärkend macht. Nach dem Motto, ein paar Fehler darf sich jeder erlauben. Aber alles zusammen ist irgendwann nur wirklich stinkig als Verhalten. Und wenn dann noch typischerweise eine Mail immer gleich an 15 oder 15 Leute im Bulk gemeinsam irgendwie rausgeht, und das ist nun mal auch ein sehr markantes Kennzeichen von Spam, dass das nicht zu viele sind, aber auch nicht einzelne E-Mails, dann kann man zum Beispiel ganz gezielt sagen, immer wenn es 10 Empfänger sind, dann finde ich das doof. Und wenn es an Yahoo-Adressen geht, dann finde ich das nochmal doof, weil es ist irgendwie so AOL und Gmail und Yahoo, die kriegen, ich weiß nicht warum, aber ich sehe in unserer Outbound-Queue, wenn das Spam-Incident sind, immer 10er-Blöcke an Yahoo-Adressen. Vielleicht ist es auch immer derselbe Spammer, den wir da haben, und ich werde den doch nicht los, aber das kann man ja alles mal so berücksichtigen. Und da haben wir halt einen Dämon geschrieben, der das macht. Ach ja, genau, neue Idee von gestern, stelle ich dir noch vor, Dictionary-Empfängerlisten. Ja, also gerade wenn man so Großprovider hat, dann sieht man auch, dass das natürlich schon immer die gleichen Namen sind, die alphabetisch sortiert oder eben auch mathematisch berechnet generiert worden sind, einfach als Empfängerlisten. Und ja, dann noch ganz viele Sachen, die ich ehrlich gesagt nicht öffentlich, aber gerne im Kleinen vielleicht vor der Tür erzählen möchte, wo wir uns auch nicht zu sehr in die Karten gucken lassen wollen, damit es nicht ausgenutzt wird. Ziel ist es am Ende eigentlich, so einen Policy-Dämon zu haben auf seinen Mail-Servern, der halt 2 Dutzend von Messwerten miteinander so kombiniert, dass sie dann relativ schnell einfach relevant hohe Scorings irgendwie erreichen, dass das tatsächlich nicht mehr tolerierbar ist. Umgekehrt, für jeden einzelnen Messwert allerdings dem Nutzer so viel Freiheit gibt, da auch gerne dagegen verstoßen zu können. Was ich gestern bekommen habe vom Tobias als guter Tipp, fand ich genial. Es gibt eine Lewinstein-Distanz. Wahrscheinlich kennen die Informatiker, ich bin ja keiner. Das berechnet den Änderungsgrad von 2 Textpattern. Also wenn ich von dem Wort Tor auf Tier komme, war so das Beispiel bei Wikipedia, ich habe mich ja belesen, dann brauche ich halt 2 Änderungen, ne? Aus dem I wird ein O, das E wird gelöscht, dann habe ich 2 Schritte und ich habe ein Wort geändert. Und solche Dictionary-Sachen, die haben natürlich einen ganz geringen Änderungsgrad, ne? Zwischen Susi Müller und Klaus Schmidt habe ich einen ganz hohen Änderungsgrad zwischen, keine Ahnung, Mailadresse 89 Yahoo.com und Mailadresse mit einem Buchstaben mehr 90 Yahoo.com sind nur 2 Änderungen. Und wenn ich natürlich so Massenmails habe, die nur so einen ganz geringen Änderungsgrad pro Zieladresse aufbewahren haben, dann ist das halt total atypisch für ein normales Mailing, wo ich zu meiner Geburtstagsparty einlade. Ja, es sei denn, ich habe wirklich eine große Familie und die heißen wieder alle... Weiß nicht, vielleicht gibt es Regionen, wo da Inzucht, ich weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das haben wir noch nicht implementiert, aber ich glaube, ich freue mich total drauf. Ich bin, also werde ich am Montag gleich angehen, und das wird, glaube ich, echt viel bringen, wenn man dann solche Mails halt auch hochscored und bestraft, die irgendwie rauszumachen. Fingerprinting, gut, da haben wir immer so ein bisschen datenschutzmäßig Schwierigkeiten, aber auch das kann ich natürlich bei Webmailern und so weiter einbauen. Ja, nutzt der mich mit dem Firefox, oder ist das komischerweise ein Curl, was die 200.000. E-Mail gerade per Hand abschickt oder sowas. Webmailer sind halt auch nicht ganz unbeliebt, weil ich kann die natürlich skripten, ich kann die hier mit, jetzt habe ich vergessen, wie heißt diese Web-Replay-Engine? Irgendwas mit S. Selenium. Danke! Selenium irgendwie skripten, ne? Einmal gemacht, und schon erzeugt er mir Selenium mir halt browserbediente Webmails im Webmailer und so weiter, und dann läuft er auch 2 Tage durch. Dankeschön. Aber dann habe ich halt auch da so Fingerprinting-Merkmale und so weiter, die mir vielleicht helfen, darauf irgendwie zurückzuschließen. Habe ich nicht implementiert, war bei uns nie ein Problem, habe ich der Vollständigkeit halber mal mit aufgenommen. Aber auch SSL-Ciphers sind natürlich interessant. Ja, wenn Spammer immer dieselben doofen Ciphers benutzen, obwohl ich ihnen eigentlich viel modernere anbiete und die meisten Betriebssysteme das können, dann spricht das dafür, dass das vielleicht auch eine alte Botnet-Engine ist oder irgendwas, was halt da einfach ein bestimmtes Verhaltensmuster irgendwie zeigt. Und dann kann man das natürlich auch wieder im Scoring berücksichtigen. So mit diesem Spamblock D als Idee für euch, falls ihr euch sowas bauen wollt. Wenn wir ein Scoring von 10.000 haben, dann kann so ein normaler Nutzer locker 5.000 bis 10.000 Mails verschicken. Also wenn er 1, 2 Fehler macht, dann sind das halt nur 5.000, aber das reicht immer noch für die Party. Wir haben es aber wirklich, wirklich geschafft, dass wir Botnet-Spammer nach nur 75 Mails im Schnitt gestoppt haben. Und das ist dann schon sexy, wenn ich Einschränkungen habe, die eigentlich für den normalen Nutzer nicht greifen. Ein Spammer aber tatsächlich so schnell vermöbeln, dass er nichts mehr verschicken kann, dann ist natürlich immer noch das Problem, der hat 10.000 Accounts, mal 75 Mails. Aber zumindest dann für diesen Account oder für diesen gehackten, gefischten Account komme ich das relativ weit. Und selbst wenn es kein Botnet-Spammer ist, also der mit festen IPs ein relativ normales, rationales Verhalten zeigt, habe ich ja immer noch so viele Kriterien, an wen geht das, wie sind die aufgebaut, was ist vielleicht diese Lebenssteindistanz und so weiter, dass man die mit 250 bis 500 Mails gesperrt kriegt und dann das Scoring so weit erreicht ist, dass man den halt einfach rausnimmt für den Tag oder vielleicht dann auch für ein paar Tage sperrt oder vielleicht auch direkt SMTP out enable auslöst und den halt dauerhaft deaktiviert und gleich automatisiert die Mail, diese Infomail verschickt, dass man ihn ausgesperrt hat. Die Frage ist, ob wir bei gehackten Accounts tracken, welche IPs das waren, um dann Parallelen zu anderen gehackten Accounts herzustellen, wo dieselbe IP vielleicht eine Rolle spielt. Bislang nicht, aber eine schöne Idee. Nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Wir haben schon festgestellt, dass die Leute sich dann eigene Accounts angelegt haben und die dann parallel benutzen. Aber dass so gehackte Accounts dann so im Großen sind parallel, habe ich bislang nicht gesehen. Aber ich werde gerne mal darauf achten. Das ist eine gute Idee. Schönen Dank. Bitte? Ja, okay, gut. Aber da das Problem ist, sobald du Business-Kunden hostest, ist es völlig normal, dass 300 Leute von einer derselben IP kommen. Die haben halt nothing aus dem Büro und das ist dann ist schwierig. Aber da ja, ich nehme das gerne mal mit. Vielen Dank. Ich habe ja das große Nothing. Na klar, O2 Mobilfunk und so weiter muss man sich natürlich überlegen, wie man damit umgeht. Klar. Aber da ist dann auch nicht so, dass die natürlich auf viele Accounts zugreifen, wobei das ja dann oft auch eher andere Protokolle sind, wie ActiveSync und so. Muss man schauen. Müssen wir uns merken, müssen wir uns angucken. Bitte. Ja, das ist natürlich etwas, was die Anti-Spam-Systeme sowieso machen. Das heißt, sie machen so Fuzzi-Prüfsummen oder auch so eine Art also Basefilter oder Levenstein-Distanzen zwischen den E-Mails.
Es wäre, danke für die Antwort, aber die Frage war, glaube ich, nicht wiederholt worden.
Ich dachte, das ist die Frage. Warte. Also die Frage ist, warum man nicht Spam-Filter macht, die auch Fuzzi-Prüfsummen machen oder so eine Art Levenstein-Filter auf den Inhalt der E-Mails machen. Und die Antwort ist, ja, das gibt's, das machen die ja. Dass ich eben auch modifizierte E-Mails, die halt dann jetzt überall hochpoppen, wiedererkennen kann. Und das findet eigentlich den Eingang in die normale Spam-Erkennung, wo die dann rausgefiltert werden. Wir haben jetzt kein System gebaut, was den Inhalt der E-Mail in diesen Spam-Block D einfließen lässt, was auch daran liegt, dass der an einem sehr frühen Stadium ist, wo ich noch gar keine E-Mail habe. Also auch aus Ressourcenschutzgründen blocken wir das, bevor überhaupt eine Mail übertragen wird. Sonst kostet uns das zu viel und das wäre ein anderer Mechanismus, den haben wir nicht gewählt. Fehlerraten hatten wir teilweise, das haben wir natürlich getrackt, gerade bei der Einführung, das muss man auch, wenn man neue Kunden onboardet, tracken, das sind dann eigentlich immer nur Business-Kunden gewesen, die halt wirklich viel verschicken, weil wir da auch ein großes Projekt in dem Zeitraum neu hatten und das kann man am Anfang zum Beispiel im Postfix super mitlaufen lassen, das ist ja so ein Policy-Dämon, da kann man Warn if Reject machen und dann rejectet der die nicht, aber protokolliert alles, außerdem protokolliert unsere Software, was sie macht, dann kann ich mir an jedem Tag ja eine Liste ausgeben lassen, welche Accounts haben sich in den Kopf gestoßen und dann sieht man ja schon, ob das bekannte Businesskunden sind oder nicht. Und wenn man das einfach 2, 3, 4 Wochen beobachtet, hat man ein gutes Gefühl. Und der Gag ist ja, ich kann ja im Prinzip auch Nutzern, wenn ich so ein Scoring-System habe, 100.000 Mails ermöglichen, weil dann filter ich sie halt nicht nach 75 Mails, sondern nach 111 Mails. Das ist, weil es so krass selbstverstärkend ist, immer noch so schnell, dass es eigentlich fast egal ist, wo das Score-Level ist. Ja, am Ende habe ich so selbstverstärkende Faktoren, dass die einzelne E-Mail 10.000 Punkte kostet. Und es dann tatsächlich fast wurscht ist, während das für den normalen Nutzer halt immer 1 oder 2 Punkte sind und ich eigentlich total laissez-faire sein kann, was diese Grenze angeht. Aber klar, was muss man tracken, sonst hat man auch Beschwerden im Support. Ein Arm war hier gerade noch? Nee. Gut, sonst schauen wir mal, dass wir hier nicht... ja, genau, ist gar nicht so wichtig, da steht ja die Antwort. Jetzt das, womit ich eigentlich angefangen habe, als wir das eingereicht haben, war eine Idee, die wir im Herbst umgesetzt haben, tatsächlich Spam zu managen. Das lag daran, wir haben ein großen anderen Provider übernommen, den wir für ihn betreiben, als Service sozusagen, als Anbieter. Und das Ding ist eine totale Spam-Schleuder. Das muss man wirklich sagen. Das ging an meine Berufsehre. Bis wir den in den Griff gekriegt haben, haben wir echt viel Spam verschickt. Und der hat auch ein anderes IP-Netz anfangs gekriegt. Ich habe auch sogar eine Hassmail gekriegt, muss ich sagen. Echt. Von wegen, ich hätte jetzt einen Spam-Hoster. Aber dann habe ich zurückgeschrieben, nee, den erziehen wir gerade. Weil die halt auch einfach, ich glaube, 40% der Accounts sind da echt solche Spammer-Accounts. Also echt eklig. Und dann braucht man ein System, was erstmal damit kurzfristig umgehen mussten, bis wir den gelernt hatten und dann auch mit seiner Sprache klarkamen. Also meine üblichen Spam-Pattern auf Deutsch haben da einfach nicht funktioniert. Das heißt, das ging wirklich auch darum, Spam zu verwalten. Und das ist natürlich auch eine Quintessenz, die müssen wir mitnehmen. Wir haben am Ende immer eine Restmenge Spam. Die Frage ist nur, wie viel. Egal, was wir tun, egal, welche Mechanismen wir haben, am Ende bleibt immer eine Summe übrig. Je nach Größe halt absolut gesehen mehr oder weniger, aber prozentual ist sie natürlich immer da. Und wir haben einfach 2, 3 oder 4 Spam-Relays gebaut, die Mails nach Qualität der E-Mails irgendwie sortieren. Das hatten wir schon immer, dass wir halt sagen, okay, User-Mails end-to-end, also einer zu einem, die über SMTP-Out verschickt werden aus dem Outlook, gehen darüber. Als Provider das, was auf Servern erzeugt wird, was aus dem WordPress, aus dem Gehackten kommt, geht über einen anderen Rechner. Das ist schon mal super, das zu trennen, dass ich halt Server und User-Mails trenne. Dass ich Massenmails der Business-Kunden trenne, die zum Beispiel komplett woanders rausroute, damit eben zum Beispiel auch so ein gehackter WordPress dann nicht die echte 1-zu-1-Kommunikation der Privat- und Business-Kunden beeinträchtigt, dass man einfach mit so einem Blacklisting gut umgehen kann. Und natürlich, dass ich die Mails nach dem Scoring unterschiedlich verschicke. Moment, Scoring? Ja, das ist nämlich genau das Geile daran. Ich kann einfach gucken, ob die Mails gut oder doof sind. Ich habe einen Graubereich, wo ich die Mail nicht rausfiltern kann, aber ich habe einen Graubereich, wo ich einfach sagen kann, naja, es stinkt jetzt schon sehr danach und nehmen wir mal das doofe Gateway. Und genau das haben wir gebaut mit Amavis und das habe ich euch mitgebracht. Wenn ihr einfach so einen Standard Amavis Spam Assassin habt, wie das so halt 0815 auf den ganzen Linux-Systemen oder ja, in diesen ganzen komischen Mail-Server-Büchern immer so beschrieben ist, das kann halt je nach Result die Mails an verschiedene Ziel-Gateways ausleiten. Es gibt nicht nur eine Forward-Methode im Amavis, es gibt nämlich mehrere. Das wissen viele nicht, weil das in der Standard-Config nicht unbedingt sichtbar ist. Ich kann halt sagen, alles, was einen negativen Score hat, also alles, was echt super eindeutig Hem ist, da ist auch mal Spam dabei, haben wir vorhin gesehen, aber es ist halt schon prozentual sehr wenig, geht halt zum Beispiel auf den Mailout 1. Alles, was halt so zwischen 0 und 1 Punkt ist, das ist schon so, keine Ahnung, 70% okay, aber vielleicht auch 20-30% Spam, geht auf den Mailout 2, Mailout 3, da muss ich dann schon sagen, naja, das sind so Systeme, von denen würde ich eigentlich langsam auch keine Mails mehr empfangen wollen. Ja, und dann habe ich natürlich noch Mailout 4, wo ich sagen muss, ein Spam-Score von 3-4 Punkten ist auf eine normale E-Mail, die ja keine technischen Merkmale hat, weil sie von meinem System kommt, die also nur contentbasiert 3-4 Punkte sammelt, das ist schon böse. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Man muss den Score vielleicht runtersetzen. Und über 4, zum Beispiel hier, gibt's gar nicht mehr. Die werden direkt rejected gegenüber dem Client, weil das eigentlich nicht sein kann. Ja? Und die Idee ist natürlich dann schon auch, dass ich eben verschiedene Systeme baue. Man kann auch überlegen, stehen die im selben Netzwerk oder nicht. Die einfach dafür sorgen, dass 99% der normalen E-Mails, wo wirklich Klaus und Susi sich unterhalten, über Gate 1 vielleicht noch Gate 2 rausgehen, die also wirklich dann auch, wir haben es vorhin in dem Bild gesehen, eine grüne Reputation bei den Zielsystemen haben, wo ich einfach quantitativ dafür sorge, dass die normalen E-Mails meistens gut ankommen oder sehr gut ankommen. Wenn hingegen das ganze verdächtige Zeug, wo ich dann auch sage, naja, wenn es jetzt gefiltert wird und nicht ankommt oder verzögert ist oder in einer Spam-Quarantäne landet, vielleicht ist es da ganz gut aufgehoben. Ja, ich kann es halt bloß nicht direkt rejecten, dass das halt über die anderen Gateways rausgeht. Und das haben wir ja vorhin auch so ein bisschen in dem Bild gesehen, dass es da durchaus unterschiedliche Farben gab, grün, gelb, rot. Und das ist halt so eine Konsequenz von sowas. Nicht abtippen, steht sowieso nachher im Netz, wer das cut and pasten möchte. So würde sowas dann halt aussehen im Amavis, dass ich halt sagen kann, okay, es gibt verschiedene Spam-Result-Kategorien im Amavis, die kriegt man normalerweise so nur nicht mit. Und alles, was sich halt in diesen Spam-Kategorien bewegt, weise ich halt den verschiedenen Forward-Methoden zu. Und die verschiedenen Forward-Methoden gehen halt dann auf die Maschinen 1-4 oder in dem Fall 0-3. Wobei das jetzt auch so ein bisschen schwierig ist, die Doppel-0 ist jetzt auch der gute Server und nicht der doofe Server. Da haben wir beim Nummerieren nicht aufgepasst. Und dann muss ich natürlich noch die Kill-Level machen. Ne? Also die Amavis-Admins werden das kennen. Ich kenne ein Tag-Level, Tag 1, 2-Level, es gibt ein Tag-3-Level. Und dann kann ich da eben 0, 1 und 3 Punkte hinterlegen und das Kill-Level auf 4. Und dann habe ich genau diese Aufteilung, die ich ja gerade gezeigt habe. Hat soweit super funktioniert, war vor allem auch echt in 10 Minuten implementierbar, als die Idee erstmal da war und wir das rausrecherchiert haben, wie man das diesem Perl Amavis irgendwie beibringt. und ist aber natürlich Verwalten von Spam, ganz klar. Aber hilft natürlich, dass man erstmal mit dem Nuller-Gateway oder dem Einer-Gateway überhaupt Licht am Ende des Tunnels hat. Ja, wir nähern uns dem Ende und jetzt bin ich ja schon sozusagen ein bisschen bei der Zugabe. Das ist so ein Thema, das hängt in dem anderen nicht ganz drin. Ich wollte es aber nochmal mit reinschummeln, weil wir natürlich auch immer wieder als Hoster das Problem haben, dass es gehackte WordPresse gibt, gehackte Kundenseiten gibt, wo sich dann in irgendeinem Blog-Plugin-Unterverzeichnis, also meistens ist es ja gar nicht WordPress, sondern nur ein WordPress-Plugin, was da amok läuft, dann irgendwelche PHP-Sendmail, Bulk-Sendmail-Skripte irgendwie finden. Und was halt da wahnsinnig hilft, ist natürlich, wenn man das irgendwie trackt und verfolgt, was da schief läuft. Man kann in die PHP-INI eintragen, dass man einen X-Header in die Mail erzeugt, dann steht nämlich in der ausgehenden E-Mail drin, welches PHP-Skript von welchem Storage-Pfad im Dateisystem das erzeugt hat. Und dann kann man über den Absender vielleicht auch noch rauskriegen, aha, das war die Domain auf der Webpräsenz, gerade wenn das so ein Shared-Web-Hosting-Content ist, wo ja viele Domains auf demselben Rechner sind, dann kann ich anschließend auch direkt schon gucken und wenn man dann schon sieht, dass das in Plugin XY Unterordner so und so und dann ganz unverdächtiger PHP-Skriptname ist, dann weiß man auch schon gut, die sind irgendwie gehackt worden. Und dann steht das in den Mailheader mit drin, sodass man das auch bei den Feedback-Loops natürlich gut zurückkriegt und ich kann tatsächlich dieses Mail-Log über den Syslog mit rausschreiben lassen, sodass ich am Ende des Tages wirklich einen Log-File habe, in Varlog Apache, glaube ich, oder sowas, oder in Varlog Messages, je nachdem, wie es konfiguriert ist, wo hier etwas gekürzt das Skript drinsteht, was das erzeugt hat, an wen, Message-ID und so weiter und so fort. Und darüber kann ich natürlich auch gewisse Auswertungen machen, ne? Wenn eine harmlose Webpräsenz plötzlich beginnt, 3000 Nachrichten zu verschicken und die stehen hier ja alle einzeln drin, dann weiß ich relativ schnell, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Abfangen hier ist nicht ganz so einfach, weil das häufig ja über User-Bin-Sendmail und so weiter läuft, da kann ich das nicht einfach so rejecten, aber zumindest rausfiltern, dass es nicht verschickt wird. Und dann noch kleiner Tipp am Rande, es gibt eine Feedback-Loop, die direkt zum Kunden geht. Ich kann direkt den Absender vorgeben, hardcodiert vorgeben, den Envelope-Absender. Und wenn ich da bei jeder virtuellen Domain eines Kunden automatisch den Kunden mit seiner Kontaktadresse eintrage, dann kriegt er die ganzen Bounces von den Spam-Mails, die sein WordPress verschickt. Und das ist ein sehr guter und sehr schneller Monitor. Weil das ja tatsächlich auch seine reell gelesene echte Inbox ist. Und ich kann auch sagen, seit wir das haben, das haben wir vor 10 Jahren mal eingeführt, irgendwann habe ich das hier schon mal vorgestellt, ist auch, glaube ich, mittlerweile ein guter Standard, das so zu machen. Aber seitdem musste man nicht mehr mit Kunden diskutieren, ob sie gehackt worden sind und ob sie was machen möchten, weil der Kunde ruft dann freiwillig an und sagt, er ist gehackt worden. Und das vermeidet wahnsinnig viel Kraft in der Diskussion. Ja. Genau, das ist im Prinzip dasselbe, ja. Also das ist ja, so geht es bei Postfix, aber prinzipiell ist ja die Sendmail-Binary, was ja QMail, XM, Sendmail, Postfix und das echte Sendmail haben, das müsste insofern bei allen funktionieren, ganz egal, was für ein MTA ist. Wie heißt der Mechanismus? Achso, okay, dann für alle nochmal, also XM hat speziell nochmal diese Rewrite Rules, mit denen man das umschreiben kann und dann eben auch pro Formular einzeln machen kann, während das ja hier auf den kompletten Virtual Host Container geht. Also XM fragen, dieser junge Herr hier vorne, das ist ja nicht meine Welt. Ja, ich bin fast fertig, wir sind nicht alleine im Weltall mit den Aliens, insofern gibt es da auch professionelle Unterstützung. Die Postfix-Buch-Mailingliste zum Beispiel, aber auch den Arbeitskreis E-Mail vom ECO. Wer da wirklich als Provider unterwegs ist, kann überlegen, ob er sich da engagiert und da mitmacht. Wer wirklich jetzt hier von den professionellen Versendern irgendwie hier ist, gibt die Certified Senders Alliance, die ja demnächst auch wieder Konferenz hat. Und was vielleicht wirklich auch mal ganz interessant ist, ist diese MORG, diese Mail Abuse Working Group, Anti-Abuse Working Group, Entschuldigung. Das ist wie immer so, wie man so schön sagt, das ist ja immer Dual Use, ne? Die sich dann ganz lustig immer quer durch die Weltgeschichte mal in dieser Stadt, mal in diesem Land trifft. Und da kann man ganz lustige Leute kennenlernen. In diesem Sinne wäre ich jetzt durch. Danke sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Gleich stehe gleich gerne nochmal zu Fragen und so weiter zur Verfügung, falls noch die letzte Runde ist. Und dann wären wir sogar gut in der Zeit gleich fertig. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob noch jemand was fragen will, aber dann haben wir das alles schon zwischendurch behandelt. Ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch ein gutes Restmittagessen und vielleicht bis nachher.